Alles bereit, Sicherheitsgurte geschlossen, dann heben wir ab. Wir werden heute wirklich abheben, weil heute fangen wir mal ordentlich mit dem Seelenkalender an. Aber werden wir gleich sehen. Immer ordentlich anfangen. Manchmal kann es auch unordentlich sein, aber gut. Alles läuft. Ich begrüße euch ganz herzlich zum 115. Vortrag zur Apokalypse. Jetzt muss ich schon aufpassen, dass ich mich nicht verzähle. So, schwieriger wird es jetzt beim Wochenspruch. Wir hatten letzte Woche den 10. Wochenspruch. Wir hatten aber jetzt in dieser Woche Johanni. Und der Johannisspruch ist eigentlich der 12. Wochenspruch. Das heißt, wir müssen jetzt langsam synchron werden und es hat sich so teilweise eingebürgert und ich halte es für ganz geschickt, also dass man eben jetzt einen Sprung drinnen macht. Also kurze Erläuterung, die Wochensprüche, eine Angabe von Rudolf Steiner ist die, es sei eigentlich nur wichtig, dass der erste Wochenspruch am Ostersonntag kommt und dann für die nachfolgende Woche ist. Also das heißt, dass man immer mit Ostersonntag, mit dem ersten Wochenspruch beginnt. Und dann, weil es gibt ja dadurch, dass Ostern ein bewegliches Fest ist, kann das also fast 4 Wochen hin und her wandern. Und daher stimmt es also mit den Daten, die hier im Seelenkalender von 1912, 1913 drinnen sind, ja nicht übereinstimmen oder nur zufälligerweise einmal, sondern es gibt immer wieder Verschiebungen. Und die Frage ist, was macht man jetzt? Weil es ist ja dann irgendwie komisch, wenn Johannes schon längst vorbei ist und dann 2 Wochen später kommt man jetzt zum Johannesspruch, der eigentlich ganz gebaut ist auf dieses Hinausfliegen. Aber es ist erstens so, dass eben 4 Wochensprüche in etwa ohnehin immer in praktisch der gleichen Stimmung sind. Also so schnell ändert sich die Stimmung nicht. Da ist, wie soll ich sagen, der tägliche Wetterwechsel oder so macht mehr Einfluss als jetzt die jahreszeitliche Veränderung. Weil es kann auch im Juni einmal frisch sein, es kann auch zu Johanni einmal kühler sein und dann ist man natürlich nicht so hinausgehoben, wie wenn es wirklich hochsommerlich ist. Also man kann hin und her schieben drinnen. Aber es sind doch so Sprüche wie der Johannisspruch, also sehr, sehr markant. Und es ist natürlich schön, es wirklich, dass man zu Johanni wirklich den Johannisspruch macht. Daher hat sich's eingebürgert und das ist durchaus also im Sinne Steiners, sage ich mal, dass man zu Johanni einen Sprung macht. Das heißt, wirklich am Johannitag springt man auf den Johannisspruch. Am 24. Egal, ob das jetzt ein Sonntag ist oder sonst etwas, man springt also auf den Johannitag. In dem Fall war es ein Donnerstag, nein, der Freitag sogar. Freitag. Also diesen Freitag war der Johannisspruch. Und am Sonntag eigentlich schon der nächste Spruch, der 13. Dann wird wieder gewechselt. Also das heißt, wir haben heute den 11., 12. und 13. Wochenspruch. Ich möchte euch nämlich keinen vorenthalten. Sie sind alle sehr schön. Sie haben ganz ähnliche Stimmung, halt in verschiedenen Facetten ausgedrückt. Aber ich möchte euch alle 3 diesmal präsentieren. Der Kommentar passt eigentlich zu allen 3. Also es wird einen Kommentar zu 3 Sprüchen im Wesentlichen geben. Ich lese einmal den 11. Wochenspruch. Es ist in dieser Sonnenstunde an dir die weise Kunde zu erkennen, an Weltenschönheit hingegeben, in dir dich fühlend zu durchleben, verlieren kann das Menschen-Ich und finden sich im Welten-Ich. Also was steckt da drinnen? Wir sind also jetzt hingegeben an die Weltenschönheit, das heißt eigentlich an die Schönheit der sinnlichen Welt. Das ist schon allein einmal ganz, ganz wichtig. Also die Welt erstrahlt in Schönheit. jetzt, gerade je mehr es hinausgeht. Ich meine, Winter kann natürlich auch sehr schön sein, aber Winter ist karg. Ich meine, jetzt Schneedecke weiß und dürre Bäume, entlaubte Bäume, das ist eine sehr markante Schwarz-Weiß-Zeichnung. Aber hat auch einen Reiz, keine Frage. Aber so die volle Blüte der Schönheit in allen Farben und so, das beginnt jetzt und steigert sich eigentlich in Wahrheit hin bis zum Herbst. Nicht? Weil wenn die Herbstesfärbung entsteht oder was, ist eigentlich auch ein Gipfelpunkt der Schönheit im Grunde. Was kann schöner sein eigentlich als so die Herbstwälder, wenn sich das so färbt, alles, die verschiedensten Nuancen. Also die ganze Zeit von jetzt bis in den Herbst hinein, wenn es dann langsam die Blätter aber eben auch wieder abfallen, dunkel werden zuerst, bräunlich werden, schwarz werden, dann verschwindet es irgendwo. Aber jetzt sind wir ganz in der sinnlichen Schönheit draußen und das ist was ganz Wichtiges, die fühlend zu erleben, mitzuleben mit dieser Schönheit der sinnlichen Welt. Weil wenn wir jetzt oft davon sprechen, ja, man muss in die geistige Welt streben und so, das heißt aber keineswegs, dass man die sinnliche Welt vernachlässigen sollte. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, sie gibt überall Kunde von dem Geistigen, das darin wirkt, von dem Seelischen, das darin wirkt. Und gerade über die Sinnesqualitäten, über das Sehen, über das Hören, über die Klänge, der Wind, der säuselt und so weiter, der Regen, der fällt. Also die ganzen Naturgeräusche, Naturklänge, die Quelle, die plätschert. In all diesen sinnlichen Qualitäten, in denen wirkt ja Seelisches und hinter dem Seelischen auch Geistiges mit, ist eigentlich der Weg, um den Naturgeistern zu begegnen. Also gerade dadurch das Tor der Sinneswelt, der sinnlichen Qualitäten, die drinnen sind, wenn man sie wirklich mit dem Gemüt erleben kann, dann kann sich das steigern bis zur Wahrnehmung wirklich dieser Elementarwesen, die um die Pflanzen schweben, die mit den Bäumen verbunden sind, wobei mit den Bäumen oft also ganz mächtige Wesen verbunden sind, überhaupt wenn es alte Bäume sind, dann so, das sind nicht so einfache Elementarwesen, das sind Wesen, die ja die ganze Erdgeschichte eigentlich mitgemacht haben. Also die so an den Blumen arbeiten, das sind relativ frische und junge Elementarwesen, die sich immer wieder erneuern, verwandeln und kaum sind sie da, sind sie schon wieder weg, die sind sehr beweglich. Aber so ein Baumgeist zum Beispiel, und man kann dann wirklich auch sagen Baumgeist, weil da ein ichhaftes oder ein geisterartiges Prinzip drinnen ist, was bei den einfachen Elementarwesen nicht der Fall ist. Also sie haben nicht so ein Selbstbewusstsein, wie wir es haben, aber sie haben ein reiches Erleben. Sie haben unter Umständen eine sehr große Intelligenz, etwa die Wurzelwesen, die Erdelementarwesen, auch die in den Gesteinen drinnen sind. Die haben eine sehr, sehr hohe Intelligenz, aber sie fühlen sich nicht als Einzelwesen. Sondern sie gehören zu einer Gemeinschaft dazu und als Wesen entstehen sie, verschwinden sie gerade also bei den Wurzelwesen oder so ist es ganz, ganz extrem sozusagen. Man beobachtet sie, wenn man sie beobachten kann. Jetzt sind es 5, auf einmal sind es 20, dann sind es 3, dann sind es 140 oder was. Das heißt, die kann man gar nicht mehr zählen. Es ändert sich ununterbrochen. Sie sind da, verschwinden wieder. Lösen sich auf, gehen in dem Ganzen, in der Gemeinschaft auf und lösen sich aus der wieder heraus. Und gerade also diese Wurzelwesen haben eine ganz gewaltige Intelligenz, aber eine Art, wenn man so will, instinktive Intelligenz, könnte man sagen. Also sie sind nicht so, wie wir als Verstandesmenschen jetzt denken, dass sie dort sitzen und grübeln oder was, sondern sie wissen es einfach. Sie wissen es einfach und sie wissen es mit einem sehr messerscharfen Verstand aus ihrer Sicht im Sinne von, sie wissen genau, was zu tun ist, was wann zu tun ist. Sie könnten es nicht in ein Lehrbuch schreiben, aber sie haben es in ihrem Können, in ihrem Wissen drinnen. In ihrem praktischen Wissen drinnen. Ja, und dann kommen eben die ganzen anderen Elementarwesen dazu, die Elementarwesen des Wässrigen, also die sich dort bewegen, wo Wässriges ist, wo Quellen rieseln, wo feuchtes Moos ist und dergleichen, die also für das Pflanzenwachstum natürlich auch sehr wichtig sind. Und dann die Sylphen, die Sylphen, die mit dem Luftelement mitgehen, die also vor allem die Blüten umschweben, dann umschwärmen, also so wie äußerlich die Insekten sich herumbewegen, so bewegen sich die Sylphen, also vor allem um die Blüten herum, die jetzt bestäubt werden, die, da geht es sehr stark zu und die stärksten sind, oder die dem Menschen eigentlich am nächsten stehenden in gewisser Weise, sind die Salamander, die Feuerelementarwesen. Also sie sind ja wirklich auch benannt nach den Salamandern, die man sieht, obwohl sie nicht so ausschauen. Sie sind eigentlich feurige Wesen. Sie bestehen aus Feuer im Grunde. Ihr Leib, wenn man so will, besteht aus Hitze, aus Wärme, aus nichts anderem. Aber sie haben einen physischen Leib, wie alle Elementarwesen. Und damit kommt die große Frage, ja, wieso sehe ich sie denn nicht so wie die Gartenzwerge sehe, die künstlichen? Ja, wir sehen nicht alles, was physisch ist. Das ist eben ganz interessant. Wir sehen das meiste von dem, was physisch ist, nicht. Wir sehen nur das, was wirklich voll stofflich ausgestopft ist am Physischen. Physisches ist nicht identisch einfach mit Stofflichem. Stoffliches ist zwar auch physisch, aber es gibt aber auch ein Physisches, das nicht im eigentlichen Sinn stofflich ist. Und zum Beispiel der menschliche Leib, so wie er ursprünglich war und lange Zeit eigentlich noch zum großen Teil geblieben ist, war physisch vorhanden, aber keineswegs stofflich. Das heißt, man hat den Menschen, der die Erde betreten hat, in einer weit zurückliegenden Vergangenheit, nämlich zu einer Zeit, als die ersten Lebewesen überhaupt auf der Erde aufgetreten sind. Der Erstling aber, der die Erde betreten hat, war der Mensch. Alle Tiere, auch die Pflanzen, sind erst danach gekommen, in Wahrheit. Nur der Mensch hat die Erde betreten, natürlich nicht in dieser körperlich-physischen Gestalt, die wir heute haben, sondern in einem nur übersinnlich sichtbaren physischen. Aber er hatte einen physischen Leib. Einen physischen Leib, der sehr, sehr viel beweglicher war, wo Stoffe sehr wohl auch durchgegangen sind, allerdings nicht das feste Erdelement. Am Anfang, ganz am Anfang, so als Ergebnis des ersten Kapitels der Genesis, also des Sechstagewerkes, der ersten Schöpfungsgeschichte in der Bibel, da ist der Mensch als dichtestes ein Wärmewesen. Er hat etwas, was ätherische, physische Wärme ist. Das ist sein Leib am Anfang. So wird er geschaffen. Und in dieser Wärme lebt sein Ich, das er zu diesem Zeitpunkt auch bekommt. Weil am sechsten Schöpfungstag, wenn die Elohim den Menschen nach ihrem gemeinsamen Bild erschaffen, dann ist auch die Ich-Kraft drinnen, die Elohim hinopfern, so hinopfern, dass der Menschheit insgesamt dieser schöpferische Ich-Funke gegeben wird. Und dieser Adam, von dem in der Genesis die Rede ist, ist ja noch in Wahrheit eigentlich der Adam Kadmon, der kosmische Mensch. Also die Erde betreten heißt zu dem Zeitpunkt sich bewegen in der Wärmesphäre der Erde. Die Erde selbst ist zu dem Zeitpunkt noch nicht fest geworden, sie ist flüssig bis zu einem gewissen Grad, sie hat eine Atmosphäre und sie ist von Wärme durchdrungen und von einer großen Wärmeatmosphäre auch umgeben. Und in dieser Wärmeatmosphäre lebt dieser Adam Kadmon im Grunde, nachdem er im Grunde abgestiegen ist in Wahrheit aus dem ganz großen Kosmischen. Also so der erste Anfang ist die ganz große kosmische Welt und es zieht sich immer mehr zusammen. Und es wird schließlich eben eine Wärmesphäre, in der er lebt. Und das ist das Ergebnis der Genesis, erstes Kapitel. Und dann erst im zweiten Kapitel gibt es ja noch einmal eine Schöpfungsgeschichte. Es ist ja ganz interessant, dass es in der Bibel zwei Schöpfungsgeschichten gibt, die ganz unterschiedlich sind. weil erst im zweiten Kapitel kommt der Garten Eden. Und jetzt wird noch einmal Adam geschaffen aus dem Erdenkloß, wie es oft übersetzt wird, oder aus dem Erdenstoff, wie man es nennen will, aus der roten Ackererde. Adam kommt aus dem Hebräischen von Adama. Ha-Adama heißt eigentlich die rote, die fruchtbare Ackererde. Nur schon wieder nicht gemeint die Erde, die wir heute kennen, egal wie fruchtbar sie ist. Sondern es gibt einen ganz deutlichen Hinweis, was jetzt dazukommt an physisch-stofflichem, das Luftelement. Denn es heißt dann ganz deutlich, also der Jahwe Elohim, so heißt es jetzt. Also es heißt nicht einfach Gott schuf jetzt den Adam, sondern konkret heißt es Jahwe Elohim. Jahwe Elohim ist einer der sieben Elohim, die im ersten Kapitel der Genesis tätig waren. Da war es ihr gemeinsames Werk. Was jetzt weiter passiert, ist nur mehr Werk des Jahwe Elohim. Eines der sieben Elohim, der aber in dieser Gemeinschaft der sieben, wie soll ich sagen, der Führende war, der Sprecher aller war. Und warum sage ich der Sprecher? Es ist ja im ersten Kapitel so schön immer gesagt, und die Elohim sprachen, es werde Licht. Da wird das erste Mal gesprochen. Und das habe ich ja schon öfters erzählt. Das ist aber genau das Anzeichen. Hier wirkt ab diesem Moment der Christus, der das lebendige Weltenwort ist, durch die Gemeinschaft der Elohim. Das darf man sich nicht so vorstellen, wie, naja, der Mensch fängt halt irgendwann zu sprechen an und zuerst plappert er ein bisschen und dann fängt er an. Ja, im Grunde ist es bei uns aber auch der Christusimpuls, der da damit zu tun hat, dass wir sprechen können. Jetzt werdet ihr sicher sagen, also, ja, aber die Menschen konnten doch schon sprechen, bevor der Christus inkarniert war. Ja, da war es genau noch dieser Christus, der durch die Naturwelt, aber von außen hereingewirkt hat. In Verbindung mit Jahwe Elohim. Und der Weg ist ja eben der, die sieben Elohim, von denen im ersten Kapitel der Genesis die Rede ist, wobei die sieben Zahl nicht direkt erwähnt wird. Das ist nur versteckt drinnen. Es ist versteckt drinnen, dass es sieben Schöpfungstage zum Beispiel sind. Und diese sieben Schöpfungstage sind in Wahrheit sieben dienende Wesenheiten der sieben Elohim. Nämlich die Tage, Yom, oder auch die Nächte, die dazugehören. Es wird ja immer von Tag, es war Tag und es war Nacht gesprochen. Das sind Zeitgeister. Das sind hohe Engelwesenheiten, die aber eine Stufe unter den Elohim stehen. Es sind die Geisteswesen, die alles ordnen in der Natur, was einen rhythmisch-zeitlichen Verlauf nimmt. Also sie haben was zu tun mit unserem ganzen Planetensystem, mit den Rhythmen, die drinnen sind. Sie haben was zu tun auch mit dem Tag- und Nachtrhythmus. Sie haben was mit dem Jahresrhythmus zu tun. Sie haben etwas zu tun, vor allem auch mit den großen Kulturepochen dann später. Also vor allem mit den Entwicklungsepochen der Menschheit im Grunde. Da spielen sie eine ganz große Rolle. Und das sind eben auch sieben führende Zeitgeister, so wie es sieben Elohim gibt und wie es dann später auch sieben Erzengel gibt, sieben führende. Es gibt mehr Erzengelwesenheiten, aber sieben führende, die eben auch gewisse Zeitepochen regeln, die aber kleiner sind, die enger sind. Also die Erzengelwesenheiten, zum Beispiel vier von ihnen, haben mit unseren Jahreszeiten zu tun, also die jetzt in unseren Breiten da sind. Ist ja nicht in allen Breiten so, in den Tropen oder so, am Äquator gibt es nicht die vier Jahreszeiten und an den Polen auch nicht. Da, auf den Polen ist eigentlich immer Winter im Grunde Und in der Äquatorgegend gibt es zwar Trockenzeiten und Regenzeiten und so, aber sowieso wirklich Winter und Sommer in dem Sinn, in unserem Sinn, gibt es dort nicht. Aber in unseren Breiten wirken vier von den sieben Erzengel wiederum die vier Jahreszeiten zu regeln, in Einklang zu bringen. Und die spielen natürlich hier auch bei den Wochensprüchen eine große Rolle. Und eben die Johanni-Zeit ist die Zeit des Erzengels Uriel. Der Uriel ist, naja, ein ziemlich strenger Erzengel in Wahrheit. Also er ist der, der jetzt so, ja, man möchte sagen, thront über unseren sommerlichen Gegenden und, naja, sehr genau die Menschen beobachtet, ihr Treiben unten, und sehr genau beobachtet ihre Fehler, die sie machen, und vor allem ihre Fehler, die sie machen im Umgang mit der Erde. Also das heißt, wir hinterlassen in der Erde ununterbrochen die Spuren unserer, na, ich sage einmal, Irrtümer, um es höflich auszudrücken. Unserer Verfehlungen, unserer bösen Taten, wie auch immer, durch die wir die Natur schädigen, und das haben wir von Anfang an gemacht. Und eigentlich wäre es geplant gewesen, geplant. Ihr wisst, ich habe öfter schon gesprochen darüber, der Weltenplan ist nicht so, dass irgendwo ein fertiges Konzept in der göttlichen Schublade liegt, was alles zu tun ist und was dabei herauskommen soll. Sondern gerade die Erdentwicklung ist auf Freiheit angelegt, und da ist im Grunde das Wenigste vorhersehbar. Vorhersehbar ist eigentlich nur das, was noch auf den alten Schienen weiterläuft und eine gewisse Zeit auch noch weiterlaufen muss. Das kann man verfolgen. Aber es kommen immer mehr neue Einschläge hinein, gerade dadurch, dass sich der Mensch entwickelt. Aber wenn man von geplant sprechen will, dann kann man sagen, es war anfangs so gedacht oder vermeint, es könnte so funktionieren, dass der Mensch eigentlich in einem viel geistigeren Zustand die Erde betritt und dann immer einen physischen Leib gehabt hätte, der nur übersinnlich sichtbar gewesen wäre, der also nicht wirklich von äußeren Stoffen durchdrungen wäre, beziehungsweise sogar die ganze Stoffeswelt wäre anders gewesen. Aber der andere weise Einschlag war ja, dass die Gottheit aber zugelassen hat, die Widersachermächte, die luziferischen zunächst einmal, und damit hat schon begonnen, dass eine Verdichtung stattgefunden hat, und dann kamen auch noch die ahrimanischen Kräfte dazu, sodass sich dadurch überhaupt erst die materielle Welt herausgebildet hat. Und erst jetzt aus dem Zusammenfluss eines übersinnlich physischen mit einem, ja, man könnte sagen, untersinnlich stofflichem, denn eigentlich ist das Materielle untersinnlicher Natur, was im Übrigen die Naturwissenschaft bis zu einem gewissen Grade bereits erkannt hat. Weil Materie ist eigentlich für einen Physiker ein Unwort. Was soll das sein eigentlich, die Materie? Ja, natürlich, ja, wir sagen heute, halt, der Tisch ist Materie, der Stein ist Materie. Aber wenn ich es jetzt genauer physikalisch untersuche, zerrinnt mir das alles unter den Fingern. Ich habe es vielleicht noch mit Kräften zu tun, die nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten wirksam werden. Aber diese Kräfte sind an keinen Stoff gebunden. Ja, eigentlich gibt es auch diese Kräfte nicht. Es gibt nur die Beziehungen zwischen, ja, zwischen was eigentlich? Man weiß es gar nicht. Es gibt eigentlich nur das Beziehungsgeflecht. Das ist heute die gängigste Interpretation, also der Grundlagenphysik, dass im Grunde alles aus einem Netz von Beziehungen entsteht. Und alles, was in Erscheinung tritt, ist erst sekundär da, es entsteht durch die Beziehungen, die da sind. Aber die sind weder messbar noch sonst irgendwie fassbar, sondern sie werden erst fassbar dadurch, dass sie miteinander etwas tun. Also dieses ganze Netzwerk von Beziehungen. Und daher sind die Eigenschaften eines Atoms oder eines Elementarteilchens bestimmt durch alle anderen Beziehungen, die es eingehen kann in der Welt. durch ihre Beziehung mit dem gesamten Kosmos. Das heißt, jedes Ding, was uns als Elementarteilchen, also als Atombaustein, als kleinster erscheint, kann man ja nicht einmal sagen, weil sehen tut man es ja nicht. Man kann es irgendwie messen, eine Spur, eine Wirkung davon. Aber was man dann misst, hängt ab vom ganzen Kosmos. Es hätte diese Eigenschaften nicht, wenn der ganze Kosmos nicht genau so wäre, wie er jetzt gerade ist. Und wenn sich etwas in den Beziehungen ändert, wurscht, ganz am Ende der Welt sozusagen, dann ändern sich die Eigenschaften hier. Und das ist für uns nicht vorhersehbar, ja, es ist selbst für die Gottheit nicht vorhersehbar. Sondern da drinnen ist der große Freiraum geschaffen, also zu gestalten, und da sind wir eingeladen, nicht ganz unwesentliche Mitgestalter zu sein. Ja, sogar in immer mehr die wesentlichen Gestalter zu werden. Es ist nur ein bisschen der Haken hineingekommen, längere Zeit, eben andererseits durch die Widersacher, die uns einerseits die Freiheit ermöglicht haben, dadurch auch die Stoffeswelt in der Form bewirkt haben, wie sie jetzt da ist. Aber sie haben auch bewirkt, dass der Mensch halt jetzt nicht bei seinem übersinnlich physischen Leib geblieben ist, sondern immer mehr das Stoffliche inhaliert hat, bis hinunter zum physischen, zum festen physischen Element, zum festen stofflichen Element hinein. Ich meine, beim stofflichen Element physisch wäre rein die Form eines Kristalls. Jetzt stellt euch vor, ein Kristall in seiner charakteristischen, idealen Form, ein idealer Bergkristall zum Beispiel, ein idealer Diamant, ohne Stoff. Nur wer jetzt auf dem Reichtum aus ist und mit Diamanten handeln wird, wird mit dem übersinnlichen Diamant keine große Freude haben. Aber es ist der einzige Diamant, der wirklich absolut rein ist. Jeder Diamant, der im Physischen erscheint, weicht ab vom Idealbild. Selbst der schönste und klarste und prächtigste Diamant hat einen inneren Bau, der nicht vollkommen ist. Das heißt, alles, was ins physisch-stoffliche gegangen ist, ist notwendig unvollkommen. Daher auch wir, bis in den physischen Leib hinein. Weil er das Stoffliche aufgenommen hat und im Stofflichen nichts Vollkommenes möglich ist. In unserer Welt, so wie es ist. Ich meine, die Widersacher denken, sie könnten eine vollkommene Welt rein stofflicher Natur schaffen. Das ist der Traum der arimanischen Mächte und alles, was noch tiefer im Untergrund drinnen ist. Aber sie werden es nicht schaffen. Das ist ganz interessant. Aber sie können eine Welt schaffen, die doch dem Ideal sehr nahe kommt, aber doch trotzdem immer Fehler drinnen hat. Das wird die große Überraschung dann sein. Also wenn etwa die soratischen Wesenheiten es schaffen, ihren eigenen Planeten zu bilden, der sich abspaltet aus der Erdentwicklung, also diese sogenannte achte Sphäre, und die von ihnen gedacht ist als die vollkommene Welt ja in Wahrheit, dann werden sie aber irgendwann drauf kommen, dass sie die absolute Vollkommenheit nicht erreichen können. Denn das Physische, das materialisiert, verliert diese Vollkommenheit. Man kann sich sehr, sehr nahe herantasten und alles, was wir selbst als Menschen versuchen, um die Natur zu verbessern, wird hauptsächlich aus diesen Quellen von unten gespeist. Also in manchen Bereichen gelingt es uns auch. Wir können immer wieder in der Technik was hervorbringen, was perfekter ist als die Natur. Natürlich nicht perfekter als die Katzen, die da hinter mir vorbeimarschieren, das ist schon klar. Aber gut, das ist ein Sonderthema. Aber im Allgemeinen ist es so, wir können die Natur in einzelnen Bereichen immer wieder übertreffen. Und trotzdem das Gesamte, was wir daraus bauen, also wenn wir jetzt im Gesamten unsere technische Welt und nur mehr die technische Welt hätten, dann wäre sie unvollkommen, erst recht wieder. Also wir schaffen es nicht, das komplett zu machen. Aber es droht uns, dass halt die Widersacher doch uns alle die Teile abspenstig machen, wo das Geistige, das wir durch unser Ich hereinholen, so sehr ins Physisch-Stoffliche geht und sich mit ihm dauerhaft verbindet. Das ist die ganz große Gefahr. Weil dieses Stoffliche, wie wir es jetzt kennen, ist einmal hauptsächlich gespeist durch die Widersacherkräfte, durch die ahrimanischen Kräfte, Asuras wirken mit, über die werden wir heute auch noch genauer sprechen. Ich glaube, das war ein Wunsch, der auch mehrmals schon geäußert wurde, weil wir diese Asuras, also diese dritte Gruppe von Widersachermächten, haben wir noch wenig gesprochen, also die werden auch jetzt noch drankommen. Die vierte und stärkste sind dann die soratischen Kräfte, aber die dritte haben wir noch ganz offen gelassen. Ja, aber jedenfalls, die haben also ganz ihre geistigen Kräfte an das materielle Element gebunden. Also das ist ihre Zielsetzung. Die haben sich die Aufgabe gesetzt, die perfekte materielle Welt sozusagen zu bauen. Und alles Geistige, was irgendwie nur durch den Menschen hereinkommen kann, ihrem Reich einzuverleiben. Und damit ein immer perfekteres physisches zu bauen. Und das Ziel ist eine unzerstörbare, unvergängliche physische Welt. Eine Welt, in der es keinen Tod mehr gibt, weil das Leben sich immer im materiellen Bereich bewegt. Also im materiell-sinnlichen Bereich bewegt. Aber das sozusagen auf unbegrenzte Dauer. Das ist ja auch, also die große Triebkraft heute, habe ich auch schon öfters erwähnt, in der Philosophie des Transhumanismus und der Technologie, die sich daran anschließt. Also zu sagen, was ist das Schrecklichste, was dem Menschen passieren kann, wenn man ganz im Materiellen lebt, na klar, der Tod, weil dann ist es aus Sicht des Materialisten aus. Wobei es da auch noch die Teilung gibt, dass manche sagen, na Gott sei Dank, endlich alles vorbei und ich löse mich ins Nichts auf und endlich Friede. Keine Probleme mehr. Andere fürchten es, weil sie doch ihren inneren Schatz, den sie sich erworben haben, den sie ja doch in sich spüren, auch wenn sie Materialisten sind. Ach, das alles soll weg sein dann. Na, da müssen wir was dagegen unternehmen. Wir müssen eine Technik entwickeln, die praktisch ein unbegrenztes Leben auf Erden ermöglicht. Im Materiellen. Weil wenn es nicht mehr materiell ist, wenn das Materielle zerfällt, denkt man, dann löst man sich selber auch auf. Und je mehr man also folgt diesen soratischen, aber auch asurischen Wesenheiten, desto mehr gerät man in die Gefahr, dass es wirklich so ist. Ihr werdet jetzt mit Recht sagen, ja, aber das geistige Ich, das gewachsen ist, zur Flamme geworden ist aus dem Funken, den uns die Elohim gegeben haben, das ist doch rein geistiger Natur und in diesem Sinne ist er sowieso unzerstörbar. Es hat ja sogar in sich die Fähigkeit, sich selbst in jedem Moment neu wieder zu erschaffen. In dem besteht das Ich. Es wäre nicht da, wenn es sich nicht beständig erneuern würde. Und das ist schon richtig, aber trotzdem, das Ich des Menschen taucht ein in die Erdenwelt, es taucht ein in die physische Welt und es ist durch den Einfluss der Widersacher bis in die materielle Welt eingetaucht. Und dadurch gibt es aber die Möglichkeit, Geistiges ganz an dieses Materielle abzugeben, sozusagen wirklich dem Materiellen einzuverleiben. Man trägt es auch, nämlich gerade dadurch, dass man das in seinem eigenen Leib tut. Also, dass geistige Kräfte, die sonst ganz locker nur den Leib berühren, dass sich die immer mehr bis ins Physische hinein manifestieren. Und schließlich so weit manifestieren, dass dann tatsächlich nach dem Tod diese schöpferischen Kräfte, die sich gebunden haben an das Materielle, auch wirklich dann nicht mehr ins geistige Reich, in unser geistiges Reich, in unsere geistigen Sphären aufsteigen, sondern dass sie mit dem Erreichen der Widersacher verbunden bleiben. Und zwar jetzt der Arimanischen, der Asurischen ganz besonders, und die bahnen den Weg dann in dieses Sarvatische Reich hinein, das dann endgültig irgendwann einmal ausgeschieden wird. Ausgeschieden wird in jedem Falle dann, wenn auch nur ein einziger Mensch diesen Weg wirklich geht und die Entscheidung fällt, in dieses Reich übergehen zu wollen. Also wenn's, vielleicht ist es dann ein Mini-Planet, weiß ich nicht, wie groß der sein wird, müssen wir uns jetzt auch nicht überlegen, aber es wird, wie groß diese Nebenwelt künftig sein wird, die später also dann begleiten wird, die, wie soll ich sagen, wieder auferstandene Erde, nicht? Weil es wird ja die Erdentwicklung einmal zu Ende gehen. Wir wissen, es folgt dann ein neuer kosmischer Entwicklungszyklus, der in der Apokalypse eben als das neue Jerusalem genannt ist. Und dort wird es auch so etwas wie die Erde geben, wird natürlich ganz anders aussehen, als sie jetzt ist. Aber sie wird einen Nebenplaneten, eine Art Mond haben, der sie umkreist. Und dort versammeln sich die ganzen sarvatischen Kräfte und die Menschen, die ihnen gefolgt sind. Die Katzen sind natürlich schlau genug, dort nicht hinzugehen, ist klar. Aber damit sind wir jetzt ganz stark bei der Rolle der Asuras, nämlich. Was macht die Asuras so besonders gefährlich? Sie sind die, die das menschliche Ich eben immer wieder verlocken dazu, dieses Geistige an das Stoffliche zu binden. Und zwar möglichst endgültig zu binden, was zur Folge hat, dass diese geistigen Kräfte, die sich an das Stoffliche binden, wirklich dem Ich verloren gehen, die es so nicht mehr nachbilden kann. Also das heißt, die Asuras versuchen, also alles, was sich an Stoffliche binden lässt, an geistigen Impulsen sozusagen heranzusaugen und den Menschen zu verleiten, es wirklich, indem sie das durch den Leib durchgehen lassen, den Leib so zu verwandeln, dass sich diese geistige Kraft bindet an das Stoffliche, nicht nur an das Physische, an das übersinnlich-Physische, sondern an das Stoffliche. Und das würde der Ich-Kraft, oder nicht nur würde, denn das ist so ein Teil, ist es bereits Realität, auf immer verloren gehen. Das heißt noch nicht, dass das ganze Ich mitgehen muss, aber es sind einmal Teile davon, die herausgerissen werden, so sagt es Rudolf Steiner. Teile, die aus dem Ich herausgerissen werden. Das ist, ja, Teile, ihr wisst, im Geistigen, Geistiges ist nicht Räumliches, aber wie soll man was Nicht-Räumliches teilen? Aber es heißt ganz konkret, bestimmte schöpferische Kräfte gehen dem Menschen verloren. Und es sind geradezu die wichtigsten Kräfte, es sind nämlich die Kräfte, mit der wir entweder aus der Freiheit heraus Physisches gestalten können, bis ins Erdelement hinein, der Form nach, das heißt bis ins Kristalline. Damit können wir auch heute gerade mit diesen Kräften wirklich die Natur umgestalten, im Physischen. Nur eben, es ist der große Unterschied. Verwenden wir diese Kräfte, um es umzugestalten, ohne uns mit dem Materiellen drinnen zu verbinden, sondern eben wirklich zu bleiben im Formenden, oder geben wir uns hin an dieses materielle Element, das eigentlich in gewisser Weise nichts ist. Und hinter diesem Nichts steht aber die sarvatische Welt in letzter Konsequenz. Also das ist dieses, wie soll ich sagen, Loch, wo wir dann hineingezogen würden und dass der eine eigene Welt gebildet wird. Und die Asuras sind die, in diesem Punkt am stärksten die Helfer der sarvatischen Wesenheiten, indem sie nämlich den Menschen wo angreifen. Und das ist für uns heute von ganz besonderer Bedeutung, weil sie greifen den Menschen nämlich in der Bewusstseinsseele an. In der Bewusstseinsseele erwacht das Ich erst so wirklich richtig ganz zu sich selbst. Es blitzt natürlich auf bereits in der Verstandesseele, aber da ist es noch mehr das Bewusstsein fürs Ego. Aber in der Bewusstseinsseele, vor allem wenn wir sie aufs Geistige wenden, da, die brauchen wir, um uns unseres Ichs wirklich voll bewusst zu werden. Weil ein Ich zu besitzen und von dem Ich ganz klar zu wissen, sind nur zwei verschiedene Sachen. Den Ich-Funken haben wir mitbekommen, eben als die Elohim ihr Ich hingeopfert haben. Und dann ist es mit der Zeit immer größer geworden und die Menschen haben nichts von ihrem Ich gewusst, obwohl es in ihnen gestaltend gewirkt hat, weil was tut das Ich und tut es heute noch zum größten Teil? Es gestaltet am Körperlichen, es gestaltet in den Lebenskräften, es gestaltet unbewusst im Seelischen und erst ein winziger Teil davon fällt in unser Bewusstsein herein. Und mit dem fangen wir jetzt an, bewusst an uns zu arbeiten, zumindest an unserem Seelischen bewusst zu arbeiten. Und die Frage ist da eben immer noch, ist es unser Ego oder ist es unser wirkliches Ich, wo der Impuls herkommt? Das ist sehr, sehr schwer zu unterscheiden. Weil jedenfalls alles, was Alltagsbewusstsein ist, wo ich es mit den sinnlichen Dingen der Welt zu tun habe, wo ich es zu tun habe, ach, wo bin ich geboren, was habe ich studiert, was habe ich gelernt, welche sportlichen Fähigkeiten habe ich, ach, ich bin so großartig oder nein, ich kann gar nichts, das ist alles Ego. Hat mit dem Ich nichts zu tun. Es kann ein Mensch sein, der im Äußeren eigentlich völlig unbedeutend ist und hat ein riesiges schöpferisches Ich, das aber ganz im Geistigen tätig ist, der sogar darauf verzichtet, jetzt Kunstwerke im äußeren Sinn hervorzubringen, sondern vielleicht nur die wichtigste aller Künste übt, die Lebenskunst. Kreativ zu sein in der Begegnung mit anderen Menschen. Genau die richtigen Worte zu finden, die den anderen geistig nähern können. Das ist das, was die großen Eingeweihten machen. Äußerlich sind sie die unbedeutendsten Menschen, die man sich denken kann, in der Regel. Also außer es ist, sie müssen ein großes Opfer bringen, weil es eine bestimmte Notwendigkeit besteht, halt in der Öffentlichkeit zu wirken, hinauszutreten und dann eben dadurch auch sich einen gewissen Namen zwangsläufig zu machen. Aber das ist mit einem großen Opfer verbunden und hat zur Folge, dass man eigentlich freiwillig sehr, sehr viele Leiden auch auf sich nimmt. Weil man macht sich zum Angriffsziel natürlich aller Widersacherkräfte dadurch. In ganz besonderem Maße. Solange ein großer Eingeweihter, wie soll ich sagen, im Verborgenen wirkt oder so ganz unauffällig wirkt, indem man einfach Menschen begegnet und ihnen die richtigen Worte sagt, die bestimmend für ihr Leben sind. Aber nicht bestimmend im Sinne, ach, ich sag dir, du musst das oder das tun. Sondern die einfach weckend sind für das, was im Ich des anderen drinnen liegt. Die bewusstseinsweckend sind. Oft erst mit einer Verzögerung von 20, 30, 40 Jahren vielleicht. Vielleicht begegnet er einem Kind und sagt ihm ein Wort, ein ganz bestimmtes Wort. Das Kind vergisst das Wort lange Zeit. Irgendwann später erinnert sich, es weiß gar nicht, woher das kommt, aber es wird ein Wort, das es immer wieder beschäftigt, dann als junger Mensch, als älterer Mensch vielleicht schon. Irgendwas mit dem Wort ist. Und man geht dem auf die Spur und findet dadurch die eigene Lebensaufgabe, wegen der man selber aus eigenem freien Entschluss in die Inkarnation auf Erden heruntergekommen ist. Also das ist ja die große Kunst, den wirklich eigenen Weg zu finden. Und der hat nichts zu tun mit der äußeren Profession, der wir nachgehen im Leben. Kann ganz anders sein, kann sie manchmal decken auch, ist aber eher zufällig fast. Das ist in ganz seltenen Fällen so, dass sich das deckt. Also meistens arbeitet man in einem ganz anderen Bereich äußerlich und geht hat aber geistig sich eine ganz andere Bestimmung gesucht, die man, ja, wie soll ich sagen, so nebenbei, der man nebenbei nachgeht. Und das ist aber die eigentliche Hauptsache. Aber das muss man erst finden, erkennen, dass das Wichtige ist. Und wir stehen eben heute im Bewusstseins-Seelen-Zeitalter und das drängt danach, dass es gut ist für die Menschen, wenn sie sich dieser Aufgabe, die sie sich mitgenommen haben, bewusst werden. Und das ist eigentlich der beste Weg dann, was lebt in mir wirklich? Was kann ich denn wirklich gut? Wo drängt es mich hin? Da muss ich aber abstreichen, alles, was jetzt mit dem Äußeren zu tun hat. Es hat nämlich nichts damit zu tun. Ah, damit verdiene ich viel Geld. Ah, da muss ich mich nicht sehr anstrengen. Das ist bequem. Da kann ich mich bedienen lassen. Das ist alles uninteressant. Sondern wo ist ein innerer Impuls hin? Ah, das ist eigentlich für die meisten uninteressante Tätigkeit, aber mich würde es faszinieren, das zu machen. Das zu finden, diesen Punkt zu finden, wo gehöre ich hin? Und man kommt in Wahrheit auf diesen Weg immer nur durch Begegnung mit anderen Menschen. Das muss nicht jetzt gleich ein großer Eingeweihter sein, der einem den Impuls gibt. Wir können nämlich alle, wir sind alle kleine Eingeweihte. Und wir können einander diese Impulse geben. Nämlich ganz interessant. Es ist oft so, dass menschliche Begegnungen, das müssen gar keine aus der Vergangenheit karmisch bedingten Begegnungen sein, sondern es können ganz neue Begegnungen sein. Die sind heute sogar das Fruchtbarste. Zwei Menschen begegnen einander und wenn sie wach genug sind oder einer wach genug ist, den anderen als ich wahrzunehmen. Das heißt, durchzuschauen durch die ganze äußere Maske der Konvention, des Berufs, den der hat, der Kleidung, die er trägt, des Gehabes, das er an den Tag legt, sondern durch das durchschaut, sagt, das interessiert mich alles nicht. Wer bist du wirklich? Das interessiert mich. Und wo er so intuitiv etwas mitbekommt davon und das eigentlich dem anderen in dem kurzen Gespräch zurückspiegelt. Wir lernen nämlich viel leichter das andere Ich intuitiv kennen als uns selber. Das ist immer das Letzte, auf was wir drauf kommen. Und es ist sehr hilfreich, am anderen zu erwachen. Kann aber wechselseitig gehen. Also in einem idealen Gespräch in unserer Zeit, ich weiß nicht, wie oft das stattfindet, aber dann ist es so, dass zwei oder vielleicht auch mehr Leute im Gespräch aneinander erwachen. Für sich selbst, für den anderen, aber gerade dadurch auch für sich selbst. Weil indem sich der andere versenkt in mich intuitiv, nimmt er mein ganzes Wesen in gewisser Weise in sich auf, trägt es in gewisser Weise in sich, ohne deswegen seines zu verlieren. Aber es ist etwas, was Bestandteil seines Wesens wird, aber auf ganz eigene Art. Er macht sich's zu eigen, im besten Sinne des Wortes. Es wird was Eigenes daraus. Aber der Moment dieses Wahrnehmens, wer bist du? Und ich kann es nur ins Bewusstsein nehmen, wenn ich es wirklich hereinnehme in mich. Und wenn ich es hereinnehme und es für einen Moment im Bewusstsein aufblitzt, ist es drinnen, ist unverlierbar Bestandteil des eigenen Ichs geworden. Nimmt dem anderen überhaupt nichts weg, nicht? Weil man darf sich nicht vorstellen, ja, jetzt nehme ich da was, aha, dann geht es ja ihm ab, überhaupt nicht. Ich nehme diese Kraft auf, durchdringe sie intuitiv durch und durch, obwohl man sicher nicht alle Einzelheiten bewusst machen kann, aber ich nehme den Impuls mit und vereinige ihn mit meinem Ich. Das ist die Grundlage der modernen Gemeinschaftsbildung in Wahrheit. Die beruht nicht auf Blutsverwandtschaft, sie beruht nicht auf Parteizugehörigkeit, na da schon gar nicht. Sie beruht nicht auf irgendwelchen nationalen Bindungen und dergleichen. Sie beruht nicht auf der gleichen Geschichte. Am tollsten ist, wenn Menschen mit völlig unterschiedlicher Herkunft aus unterschiedlichen Kulturen einander so begegnen können. dann entsteht wirklich was Neues. Und dann entstehen Impulse, wo von jedem Ich zum anderen Ich etwas hinübergeht. Und man es sich zu eigen machen kann und dabei den anderen erkennt und zugleich sich selbst ein bisschen mehr erkennt. Das ist ganz wichtig, also in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter. Nur das werden Gemeinschaften sein, die wirklich halten, die wirklich funktionieren. Gemeinschaften, die, ja, wir bilden eine Partei, weil wir sind der und der Meinung und das muss so und so laufen. Es wird scheitern. Es wird scheitern. Und da kann man noch so viel Idealismus haben. Vielleicht sind drei Leute beisammen, die den Idealismus haben, weil die haben diese Verbindung miteinander. In dem Moment, wo es was Größeres wird und Leute dazukommen, die diese intuitive Verbindung nicht haben, sondern sagen, ja, für diese Ideen kann ich mich begeistern, die finde ich auch wichtig, da mache ich mit. Ich wäre auch Funktionär bei euch oder irgendwas. Aber er hat diese Begegnung nicht gehabt. Dann ist das Gebilde, das entsteht, sind die Schwierigkeiten programmiert. Und das ist die Tragik heute, wenn sich die Gruppen bilden mit den besten Intentionen. Das sind vielleicht 5 Leute, 10, 15 Leute, die wirklich einander so erkannt haben und die kennen die Quelle. Vielleicht noch nicht ganz im Oberbewusstsein, aber ihr Ich hat es mitbekommen. Und aus dem agieren sie. Aber in dem Moment, wo Leute dazukommen, die sich jetzt auch sozusagen einschreiben lassen in den Verein, dann geht es bergab. Das heißt, es wird, egal welche Art von Partei oder Gruppierung man bildet, es wird nicht funktionieren. Es wird nur funktionieren, wenn solche ganz freien Gemeinschaften entstehen, die sich auf dem Erkennen von Ich zu Ich gründen. Und überall, wo das passiert, sind es Eingeweihte im Grunde. Wie groß oder wie klein, ist ganz egal. Das ist, wenn ihr wollt, die unterste und kleinste Stufe oder zugleich auch die höchste Stufe des eingeweihten Seins. Sie besteht darin, einfach den anderen Menschen wirklich als das geistige Wesen zu erkennen, das er ist. Und dieses Erkennen ist aber nicht nur ein, aha, ich nehme wahr, er ist so, sondern es ist zugleich eine Verwandlung meiner selbst, indem ich die Impulse, die in dessen ich lebe, in mich aufnehme und sie mir zu eigen mache. Das heißt, zu etwas Eigenem mache, ohne dem anderen was wegzunehmen dabei. Aber ich nehme etwas von seinen, wird nicht gleich in der Totalität sein, aber einzelne Elemente davon, die ich als Kräfte mir aneigne und dann auch zur Verfügung habe. Und sicher auf meine ganz individuelle Weise dann einsetze. Ganz anders als der, von dem ich sie bekommen habe. Also man muss dann nicht die Angst haben, man könnte sich verlieren. Ach, jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wer bin ich denn? Jetzt bin ich 10 Leuten begegnet, um Gottes Willen, wo bleibe ich? In den Mysteriendramen ist das so schön geschildert, in dem, was wir jetzt gespielt haben. Im ersten Bild des Dramas der Professor Capesius, universitätsgelehrter Historiker, zugleich aber auch geht er die ersten Schritte auf dem Geistespfad und kommt wirklich zu ersten geistigen Erlebnissen. Und spürt jetzt, wie im Denken, Fühlen, Wollen eigentlich irgendwo zerrinnt und mächtige Geistwesen erscheinen ihm, also die kosmisch hinter dem Denken, Fühlen und Wollen nicht nur des einzelnen Menschen, sondern aller Menschen eigentlich irgendwo stehen in diese Sphäre, von der wird er berührt und er denkt, aber wo bleibe ich jetzt? Ich verliere mich. Ja, das Ego, das ist in dem Moment uninteressant, das Ich ist eben was anderes, aber das kann er noch nicht unterscheiden. Das kann er noch nicht wirklich unterscheiden. Wenn er es unterscheiden könnte, würde er sagen, ah, mein Ich ist aufgewacht und es sieht, wie groß ist eigentlich die Welt, der ich angehöre. Da ist ja, dieses Ich ist ja dazu da, die Seelenkräfte aller Menschen, der gesamten Menschheit zu durchdringen. Aller Menschen. Ich bin mit meinem Ich erst fertig, wenn ich die Seelenkraft aller Menschen durchdrungen habe. Ihr Denken, ihr Fühlen, ihr Wollen. Der ganzen Menschheit. Egal ob inkarniert auf Erden oder nicht inkarniert. No, wird nicht gleich morgen passieren. Auch nicht übermorgen. Also, braucht uns nicht gleich schwindelig werden. Aber man muss sich jetzt das vorstellen. Ich stelle sich vor, so viele Menschen, so viele unterschiedliche Impulse, so viele verschiedene Seelenqualitäten des Denkens, des Fühlens, des Wollens dahinter. Und an alledem soll ich teilhaben. Ich soll es in mir Wege machen können. Das ist das Ziel irgendwo. Und wenn man nur ein bisschen schnuppert dran wie der Capesius, fühlt man sich sofort verloren. Also die Gefahr ist jedenfalls sehr groß. Brr, schwimmt man alles davon. Gerade in unserer Zeit, wo das aber so gefordert ist, ist andererseits da, die Menschen wollen vielfach am liebsten einfache Wahrheiten, die für alle gültig sind, wo ich nicht, warte, ah, ist das, wenn der das sagt, vielleicht ein bisschen anders? Wenn das der sagt, bedeutet das wieder was anderes? Na, ich will klar wissen, ist das jetzt richtig, ist das falsch, ist das gut, ist das böse? Was soll ich tun? Sagt es mir. Na, das ist das genaue Gegenteil davon. Das ist genau der Weg der Asuras. Das ist der Weg zu den sauratischen Wesenheiten hinunter. Die wissen ganz genau, was ist gut, was ist schlecht. Nämlich gut ist alles, was unserem Weg dienlich ist, schlecht ist alles andere. Es wird für uns allerdings so präsentiert, dass es umgekehrt erscheint. Aber da sind wir natürlich, kommen wir nicht nach mit der Intelligenz dieser Wesenheiten, die das sehr geschickt, also uns anders, ganz anders erscheinen lassen. Da ist schon der Luzifer, kann das schon sehr gut. Und der Ahriman kann es noch besser. Die Asuras können es schon sehr gut. Und von den Asuras redet man gar nicht. Ah, von den sauratischen Wesenheiten spricht man gar nicht erst. Und sie können uns das so schmackhaft machen und alles so in Klarheit vor unser Bewusstsein legen, dass man geradezu gezwungen ist dazu, das für bare Münze zu nehmen. Und wir müssen heute über diese Art des Denkens hinauskommen. Wir mussten es uns erwerben, das war Aufgabe der griechisch-lateinischen Zeit, das logisch schließende Denken zu entwickeln, die Logik, die entweder ja oder nein sagt, richtig oder falsch, wahr oder unwahr. Was anderes gibt es? Es gibt immer nur die zwei Möglichkeiten. Und es ist vielleicht das Ich in der Mitte, das entscheidet da oder da. Aber das stimmt eben heute nicht mehr. Es reicht zumindest nicht mehr aus. Es gibt heute nichts, wo man klar sagen kann, das ist böse, das ist gut. Sondern es hängt vom einzelnen Individuum ab, wie er die beiden betrachteten Kräfte oder Wesenheiten oder was immer es ist, in ganz individuell in ein Gleichgewicht, in ein individuelles Gleichgewicht bringt. Und die Frage ist, bin ich aus meinem Ich heraus wirklich in Freiheit tätig oder folge ich lieber den Widersacherkräften? Und folge denen, die dann sagen, na, das ist gut, das ist moralisch richtig. Also wir werden in der Zukunft, es ist ja jetzt schon da bis zu einem gewissen Grad, immer mehr erleben, dass gerade die Dinge, die in den Abgrund führen, mit den schönsten moralischen Worten begleitet werden. Wo so oft die Rede davon ist, dass nur das ist das Gute und wer dem nicht folgt, also es schadet ja den anderen Menschen, ist unmenschlich oder sonst was. Wo wir das hören werden, da kann man mit Sicherheit schon sagen, da sind die Widersacher dahinter. Ganz klar. Die wirklich moralische Entscheidung heute lässt sich in keine allgemeine Regel mehr fassen. Ich werde dir sagen, da gelten jetzt dann die 10 Gebote nicht einmal mehr oder so. Sie gelten als Rahmenbedingung. Denn sie sind in Wahrheit ganz, ganz freilassend und geben einen sehr weiten Bereich. Sie sagen da nämlich nicht Gesundheit. Sie sagen da überhaupt nicht, wie du das tun sollst. Sie sind Verbote im Sinne von, sie setzen gewisse Limits, die wir jetzt noch brauchen. werden sie irgendwann einmal nicht mehr brauchen, weil wir dann sie verinnerlicht haben. Es wird dann nicht in Frage kommen, eben zu töten oder sonst etwas. Was in der Vergangenheit im Übrigen durchaus gang und gäbe war und auch so wie die Menschheitsentwicklung halt gelaufen ist, in gewissem Sinne sogar notwendig war. Als Folge nämlich der luziferischen Verführung. Wäre die nicht gewesen, hätte es das natürlich auch nicht gegeben. Aber um den Schäden, die durch die luziferische Entführung, Verführung, ja, Entführung kann man auch sagen, haben uns ein bisschen in ein anderes Reich entführt, um einen Gegenpart zu dem zu haben, mussten Untaten geschehen. Dadurch ist das Karma in der Art entstanden, wie wir es jetzt haben. Und das Karma bietet uns die Chance, fertig zu werden mit den Widersacherkräften in Wahrheit. Wir haben das Karma darum bekommen, um mit den Widersacherkräften fertig zu werden. Und im Zweifelsfall, wenn wir zu angestrengt den falschen Weg gehen und dadurch immer wieder eine karmische Verschuldung nach der anderen auf uns laden, dann werden wir schließlich irgendwann abrupt gestoppt, indem uns halt das Karma sagt, so jetzt, du bist zwar erst 40, aber weg mit dir. In dem Erdenleben machst du mir keine Fehler mehr. Geh hinüber, schau, was ist. Das ist keine Art von Bestrafung, ganz im Gegenteil, sondern es ist der Weg zu sagen, dein Maß ist voll, du hast genug neues Karma auf dich geladen, jetzt denk sozusagen mal drüben nach, mit deinem höheren Bewusstsein, wie du das in Ordnung bringen kannst. Offensichtlich hat in der Inkarnation deine Planung nicht ganz geklappt, wie du etwas aus der Vergangenheit abbaust, sondern du kriegst es jetzt präsentiert. Wobei man bitte wieder auch ganz deutlich dazu sagen muss, nicht jede Krankheit, jeder Unfall oder was ist karmisch bedingt. Muss man auch dazu sagen, es gibt immer auch Sachen, die passieren. Das ist in der physisch-stofflichen Welt auch so, dass es durch Kreuzungen geben kann, die eben auch nicht durch das Karma herbeigeführt werden, sondern in der äußeren physisch-materiellen Welt kann es zufällige Durchkreuzungen geben, ja, sie sind in dem Sinn wirklich Zufall oder von mir aus von den Widersachern herbeigeführt oder sonst was. Und sie schädigen uns, aber wir kriegen dann auch karmisch eine Entschädigung dafür. Wir machen etwas durch, wir leiden etwas unverdienterweise und indem wir es aber durchleiden, entwickeln wir Kräfte, die wir sonst nicht entwickelt hätten. Also das ist in gewisser Weise, wenn man es jetzt von der positiven Seite sieht, ist das also eine zusätzliche Lernmöglichkeit, die wir bekommen, die wir unverdient und unverschuldet bekommen haben. Die karmisch bedingten Schicksalsschläge sind die Lernmöglichkeiten, die wir uns selbst eifrig verdient haben, indem wir halt so oft den Widersachern gefolgt sind und so oft Schaden in der Welt zugefügt haben, Schaden anderen Menschen, den Tieren, den Pflanzen, ja selbst der Erde als Ganzes angetan haben. Noch fällt mir genug ein heute, was wir da an Karma auf uns laden, nach wie vor. Und in der Vergangenheit waren es noch viel schlimmere Sachen. Ich meine, die ganze Natur, dass sie so geworden ist, wie sie jetzt ist, in ihrer Zauberhaftigkeit, in ihrer Fehlerhaftigkeit, aber auch, die sie hat, in ihrer Unvollkommenheit, die sie auch hat, ist ein wildes Mischmasch, möchte ich sagen, ein wilder Zusammenfluss verschiedenster Kräfte. Und der wichtigste Vermittler dabei ist der Mensch. Je nachdem nämlich, wie viele Kräfte, namentlich in vorchristlicher Zeit, also aus den höheren Hierarchien, aus der göttlichen Quelle, er durch sein Wesen gezogen hat, wie viel Widersacherkräfte er durch sich wirken hat lassen, das hat letztlich die Natur hervorgebracht, so wie sie jetzt ist. Und so gesehen ist die Natur mit ihren großartigen Seiten, aber auch mit ihren Mängeln ein Bild des Göttlichen, das durch den Menschen geflossen ist aber zugleich auch des ganzen Karmas, das die Menschheit der Natur gegenüber auf sich geladen hat. Ich meine, dass es die Tiere in der Form gibt, liegt an uns. Wenn der Mensch nicht in die Fänge der Widersacher gekommen wäre, hätte er die Tiere nicht als separate Wesenheit aus sich heraussetzen müssen oder als separate Wesenheiten. Er hätte das Tierreich eigentlich in sich entwickelt. Er hätte das Pflanzenreich in sich entwickelt. Er hätte das Mineralreich in sich entwickelt, in Wahrheit. Und dann wäre die äußere Erdenwelt tatsächlich eine vollkommene gewesen, soweit es halt geht, aber sie wäre eben nicht materiell geworden. Sie wäre physisch geworden. Sie hätte auch das kristalline Element entwickelt, der Form nach, aber nicht der Stofflichkeit nach. Und das ist eine wichtige Perspektive schon, also für unsere Apokalypse auf das neue Jerusalem. Wir werden dann sehen, ja, dass dort der Würfel ist eigentlich das Bild für die Erdentwicklung im Grunde. Dieses kristallin, räumlich, aber nicht notwendigerweise stofflich, aber physisch gestaltete. Da ist der Würfel in gewisser Weise die Idealgestalt, nicht die Kugel zum Beispiel. Die Kugel ist eigentlich das Idealbild für die alte Mondenentwicklung, für den Kosmos der Weisheit, der aus der alten Mondentwicklung hervorgegangen ist, die eine flüssige Welt noch war. Und was ist die Kugel? Die Kugel ist die ideale Tropfenform. Dass unsere Tropfen auf der Erde länglich sind, liegt nur an der Schwerkraft, die da ist. Im Weltraum sind alle Tropfen exakt kugelförmig und schwingen und vibrieren. Ist ja wunderbar, so ein Wassertropfen im schwerelosen Raum reagiert auf die Musik, auf den Schall und der schwingt. Er schwingt mit total. Und so wird eigentlich, wie soll ich sagen, so wurden die Planeten in Wahrheit gebildet. Halt aus den Klangätherkräften heraus. Tropfenförmig sind ja alle heute noch mehr oder weniger tropfenförmig, weil die meisten Planeten sind Kugeln, nur es ist das verdichtende Element dazugekommen, daher sind es nicht mehr ideale Kugeln. Es ist das Verstofflichte hineingekommen, dadurch sind genug Fehler drinnen, die wir schätzen. Ich meine, wir hätten uns als Menschen auch nicht entwickeln können, wenn wir auf einen Wassertropfen, auf einen großen leben würden. Also wir mussten eigentlich diese Kugelform um, oder müssen sie, wenn wir die Erdentwicklung wirklich voll in unserem Sinn nützen wollen, geht es darum, diese Kugelwelt umzugestalten zur Würfelwelt. Geistig gesehen. Äußerlich wird die Erde nie ein Würfel werden. Aber es heißt, vom flüssigen Element überzugehen in das Durchgestalten bis ins feste Erdelement hinein. Und Erdelement, noch einmal, ist nicht gleich Stofflichkeit. Erdelement sind die formbildenden Kräfte, die dahinter stecken. So wie das Wasserelement ist nicht einfach das stoffliche Wasser, sondern zum Wasserelement gehört dieses Fließende, alle diese Bewegungsformen, die damit zusammenhängen, die mit dem Fließenden zusammenhängen. All die Bewegungsformen, die im Ätherischen eben zum Beispiel auch drinnen sind. Der Würfel hängt zusammen mit all den Formen, die im Kristallinen möglich sind, ohne dass es aber stofflich deswegen sein muss. Mit den Kräften, die im Wässrigen drinnen sind, kann man nie wirklich das Kristalline bilden. Die reichen nicht aus. Da bleibt es immer in einer geschwungenen Form. meistens sogar in einer doppelt geschwungenen Form. Lebendige Formen sind nicht nur so zum Beispiel wie eine Schale einfach gekrümmt, sondern doppelt gekrümmt. Das Gekrümmte ist noch einmal, zumindest einmal noch einmal in sich gekrümmt. Dann entstehen lebendige Formen. Jedes Blatt macht das. Selbst wenn es manchmal ausschaut, als würde es wie eine Schale sein, wenn man es genauer anschaut, ist es mehr als eine Schale. Denkt man sich, naja, ist halt keine vollkommene Schale. Nein, es ist gerade deswegen vollkommener, weil es eigentlich doppelt gekrümmt ist. Und das ist diese Bewegungsform. Die ätherischen Kräfte, die Kräfte des Wasserelementes sind die formenden Kräfte, die dahinter stehen, sind nicht das äußere Wasser. Das ist schon wieder ein zu materialistischer Gedanke. Schon den Griechen war das nicht mehr so hundertprozentig klar und sehr bald nicht mehr ganz klar. Ich meine, so Leute wie der Thales, die davon gesprochen haben, die ganze Welt ist aus dem Wasser entstanden, die haben das noch gewusst. Der wusste das noch. Da geht es nicht ums äußere Wasser, sondern da geht es um diese Bewegungskräfte, die im Wasser drinnen sind. Und aus dem ist alles herausgewachsen in Wahrheit. Und das stimmt ganz konkret. Denn bevor die Erde begonnen hat zu kristallisieren, auch dem Formmäßigen nach, ist sie aus dem Flüssigen heraus entstanden, aus dem Fließenden entstanden. Und das Leben entsteht immer aus dem Fließenden. Und geht aber so weit, dass es, bis es das Samenkorn bildet, das Samenkorn geht fast ans Kristalline heran. Das ist das Letzte, wo das Fließende jetzt schon ganz in die Erstarrung, in die Ruhe geht, aber trotzdem drinnen noch sich die Bewegungsfähigkeit erhalten hat. Aber äußerlich kannst du dann schon wirklich fast eine kristalline Form annehmen. Die ist im Vergleich zu einem wirklichen Kristall noch sehr, sehr grob irgendwie. Aber da geht es so mit einem Hauch hin. Aber trotzdem ist der Same eben noch lebensfähig, wenn er wieder in die fließende Bewegung aufgenommen wird. Und in dem Fall dann wirklich äußerlich durch den äußeren wässrigen Stoff, durch das wässrig-stoffliche. Aber das Wichtige ist eigentlich die Bewegungsfähigkeit des Wassers. Das ist zum Beispiel auch das Geheimnis der Homöopathie, der Dynamisierung in der Landwirtschaft zum Beispiel, dem wässrigen Element diese Kräfte, diese Bewegungskräfte einzuverleiben. Durch die Tätigkeit gerade des Menschen, wenn er arbeitet damit, ihm aber auch etwas mitzugeben von den Ich-Kräften. Und damit kommt schon wieder etwas von dieser kristallisierenden Kraft hinein. Und gerade dadurch entsteht die Möglichkeit, dann wirklich bis ins Körperliche hinein auch Wirkungen hervorzurufen. Ist ein weites Gebiet, ich möchte es aber nur hineinsteuern da in das Ganze, dass man die Zusammenhänge sieht. Ja, wir Menschen haben das alles halt aber sehr in Unordnung gebracht, was da passieren kann. Wir haben also den idealen Würfel, den wir eigentlich bauen sollten, sehr aus den Augen verloren, weil interessanterweise die Architektur, die wir jetzt bauen, ich denke gerade daran, weil bei mir zwei, drei Straßen weiter gibt es so Siedlungen lauter Würfelhäuser. Ein Würfel nach dem anderen. Ein Würfel, einer gleich wie der andere. Nichts individuell gestaltet. Das Großartige, nämlich des Erdelements, des physisch gesehen festen Elements, ist gerade die Individualisierung. Jeder Kristall ist individuell. Jeder Kristall, wie er zunächst aus dem alten Urbild, aus der Weisheit des alten Mondes herauskommt, da gibt es nur einen Diamanten. Da gibt es nur einen Salzkristall. Das ist das, wovon Platon spricht in seiner Ideenlehre, die Idee des Würfels, die Idee der Kugel, die Idee Dodekaeders und so weiter. Aber in dem Moment, wo es jetzt physisch in das physische Erdelement sich begegnet mit dem Stofflichen, gibt es die Möglichkeit, eine individuelle Gestalt zu bilden. Und tatsächlich ist jeder Kristall einzigartig. Er weicht aber ab vom Idealkristall, das heißt, er ist aus dem Sinn, aus dem Bild des Idealkristalls genommen, fehlerhaft. Dieser Fehler macht aber gerade die Individualität aus. Und das heißt, der fehlerhafte Kristall ist in Wahrheit der weiter fortgeschrittene, der höhere. Und es geht jetzt nur darum, das nicht den Widersachern zu überlassen, die jubilieren, wenn sie das in ihr Reich kriegen. Weil eigentlich ist dieser fehlerhafte Kristall, das heißt der individualisierte Kristall, der ist aus der Ich-Kraft herausgestaltet. Und zwar wirklich hängt es zusammen mit der ganz spezifisch menschlichen Ich-Kraft, in der die Freiheit drinnen ist. Und jetzt werde ich sagen, ich habe da nicht die ganzen Kristalle da draußen gebaut. Jedes Mal, wenn es schneit, soll ich jetzt alle Kristalle bauen. Kann mich nicht erinnern dran. Und trotzdem ist es die Ich-Kraft der Menschen, die darin wirkt. Man könnte jetzt wirklich sagen, ja, jeder Schneekristall, der fällt, da steckt ein Menschen-Ich dahinter, das das gemacht hat, ohne dass wir es im Alltagsbewusstsein wissen. Aber das ist ein Ich-Impuls, der drinnen steckt. Wenn der nicht drinnen wäre, dann hätten wir lauter gleiche Idealkristalle. Dann könnte man alle Schneekristalle anschauen, alle wären vollkommen gebildet nach dem Bildungsgesetz eines Schneekristalls eben. Das kann man auch mathematisch fassen, dann könnte man das Ding und alle exakt gleich, lauter Kopien voneinander. Das wäre so etwa, wie sich der Platon vorstellt, dass da die eine Idee dann hineinschneit in die irdische Welt. Aber dann kommen wir nicht dorthin, wo der Mensch zur Freiheit kommt. Wir bauen etwas hinein, was dem jetzt eine neue Wendung gibt. Wir bauen scheinbar einen Fehler hinein, wir machen es unvollkommener, als es der vollkommene Kristall ist, aber in Wahrheit ist es etwas Neues, etwas Höheres. Wir brechen die Symmetrien, die geometrischen Symmetrien, die drinnen sind. Das ist ganz interessant. Das ist ganz interessant im Übrigen, dass ohne zu wissen, diese Zusammenhänge wahrscheinlich bei den meisten, aber das ein ganz wichtiges Thema in der Grundlagenphysik ist. Also die Welterklärung beruht ganz wesentlich darauf, die Welt ist entstanden aus Symmetriebrüchen. Je mehr Symmetriebrüche drinnen sind, umso mehr Gesetzmäßigkeiten, umso differenzierter wird die Welt. Umso individueller wird die Welt, bis in die Natur hinein. Aber das ist das menschliche Ich, das mitwirkt, mit der Hilfe des Christus, mit der Hilfe anderer Wesenheiten, die dem Christus zugeordnet sind. Weil das Ganze hat ja begonnen schon am Anfang der Erdentwicklung im Grunde. Also da wirkt es hinein, zuerst eben von außen mit der Hilfe der höheren Hierarchien und der Christus, der sich immer mehr der Erde nähert. Und heute geht es aber aus dem Inneren heraus. Das heißt, heute sind wir bereits daran, aus unserem Ich heraus in die Natur hineinzuwirken. Und vielmehr noch geistig, als was man es äußerlich, indem wir jetzt mit dem Bagger darüber fahren, über alles. Das führt nicht immer zu den vollkommeneren Gestalten. Weil auch wieder nicht alles, was zerbrochene Symmetrie ist, ist deswegen schon was Höheres. Das Zerbrechen ist eben auch ein Zerbrechen, das ein Heben auf eine höhere Ebene ist. Das ist ganz interessant. Ich meine, um ein Bild zu nehmen, nimmt einen Marmorblock und jetzt kommt der Künstler und meißelt etwas weg. Er zerbricht eigentlich den Stein. Er bricht etwas ab. Aber was herauskommt, ist jetzt im Vergleich zum fertigen, zum ursprünglichen Block etwas Zerstörtes in Wahrheit. rein äußerlich gesehen. Und doch hat er etwas Vollkommenes herausgeholt. Und der Künstler hat gespürt, dieser Stein gibt mir die Möglichkeit, diese Gestalt herauszuholen. Und er schaffte sie so herauszuholen, dass halt dann aber nicht der große Bruch passiert, dass plötzlich der ganze Block auseinanderfällt. Sondern er weiß genau, bis wohin er gehen kann. Und dort hört er dann auf. Und dann kommt diese Gestalt hervor, die in dieser Art ganz individuell durch den einzelnen Künstler herausgeholt wurde. Auch wenn man ja mit Richtigkeit sagt, ja, der Michelangelo hat den David aus dem Marmorblock herausgeholt, weil er der Möglichkeit nach drinnen war. Aber mit der Möglichkeit nach heißt nicht, dass er fertig drinnen ist, sondern es gab die Möglichkeit, den herauszuholen, ohne dass halt der ganze Block zerbricht. Und dann sozusagen eine Statue oder sagen wir jetzt einen großen Kristall zu bauen mit all den scheinbaren Unvollkommenheiten, die aber gerade seine Vollkommenheit ausmachen. Ein Gefüge aus, weil so ein Marmor oder sei es Granit oder was immer es ist, ist ja Gefüge aus vielen, vielen Kalkkristallen, zum Beispiel so ein Marmorblock oder was. Das ist natürlich nicht ein großer Einkristall, so ein Block, sondern da sind viele, viele Kristalle zusammengewachsen. Und denen allen muss man nachspüren. Und jetzt durch die Art der Bearbeitung dem die individuelle Note geben. Nachdem es schon vorbereitet ist, durch die Ich-Kraft, die in der Natur wirkt. Seit dem Erdbeginn. Weil schon da ist drinnen, dass jeder einzelne Marmorkristall, jeder Kalkkristall, der da drinnen ist, einzigartig ist. Also in Wahrheit, wo hat sich das die Ich-Tätigkeit am ersten manifestiert? In den ganzen Kristallen, die sich gebildet haben, in den Gesteinen, in den Gebirgen. Das heißt, dann versteht ihr vielleicht, was ich öfter gesagt habe, oder jetzt wieder von einer anderen Seite, ich begegne meinem Ich da draußen. Ich brauche nur ins Kalkgebirge gehen, ich brauche mir nur die Kristalle anschauen, ich brauche nur mein Bergkristall hernehmen, der am Schreibtisch steht oder wo, und kann mit Fug und Recht sagen, da war ich mit beteiligt. Oder zumindest ein Ich war beteiligt, die Ich-Kraft war beteiligt. Wahrscheinlich war die ganze Menschheit beteiligt dran. Nur an dem einen Bergkristall, den ich jetzt da habe. Und wie viele stehen irgendwo herum. Aber selbst die noch im Boden irgendwo sind oder herauswachsen. Dort waren wir alle mit beteiligt. Platz genug ist in jedem einzelnen Kristall, dass alle Menschen an einem einzigen Kristall mitgearbeitet haben. Wir haben sicher jetzt noch nicht Kristalle und wird es vielleicht auch gar nicht geben. Ich weiß nicht, ob das auch sinnvoll ist. Wo ich sage, das ist aber jetzt mein Kristall und nur mein Kristall. Nein, jeder Kristall gehört der ganzen Menschheit. Seht ihr, darum kann aber der Erdboden mit all den Mineralien drinnen, die sind, niemals Besitz eines einzelnen Menschen sein. Das ist ein ganz interessanter Gedanke, jetzt im sozialen Leben. Rudolf Steiner hat ja auch für das soziale Leben ganz starke Impulse gegeben, im Sinne einer sogenannten Dreigliederung des sozialen Lebens. Also, dass es einen Wirtschaftsbereich gibt, einen Rechtsbereich gibt, also Staatsleben im weitesten Sinne, aber eben viel, viel enger gefasst als heute, und ein freies Geistesleben. Diese drei Bereiche. Und zu diesem sozialen Leben gehört dazu, dass eben in der Zukunft wirklich eine Menschheitsgemeinschaft entsteht. Und die kann nur entstehen aus freien Individuen, die nicht durch irgendwelche äußeren Satzungen, die nicht durch Parteien, Staaten und Sonstiges verbunden sind, Religionen verbunden sind, wo wir sagen, wir haben ein gemeinsames System, sondern die einfach beruht auf der Begegnung von Ich zu Ich. Und wo wir dann bewusst nachvollziehen werden lernen, auch wie unsere gemeinsame Wirkung als Menschheit auch überall in der Natur zu finden ist. Dort treffen wir uns überall. Wir brauchen nur ein x-beliebiges Steinerl aufheben von der Straße, schauen, wie da ein Kristall drinnen glänzt, Quarzkristall in so einem Kieselstein. Die ganze Menschheit hat da gearbeitet dran. Alle. Über Jahrtausende, Jahrzehntausende wahrscheinlich. Und das an so und so vielen Stellen an der Erde. Und überall sind wir alle mitbeteiligt. Unsere Ich-Kraft. Das ist ein großer Gedanke. Und der Gedanke steckt hinter diesem Bild eben des neuen Jerusalem als idealer Würfelgestalt. Wir sollen dieses ins Geistige dann hinaufheben. Mitnehmen diese Kraft, die wir jetzt erüben, im Physischen auch, bis ins Physische hinein. Weil da geht es eben wirklich darum, dass diese Kristalle ganz real sich im Physischen ja eben sogar bis ins Stoffliche verwirklichen, weil durch das Stoffliche, das in der Form entstanden ist durch die Widersacher, nur dadurch ist unsere Freiheit und damit die Individualität möglich. Es ist kein Kollektiv, es ist nicht mehr Platons Ideenwelt von oben, die angestrebt wird, sondern das neue Ideal ist höher. In jedem Kristall, jeder ist individuell. Und in jedem Kristall wirkt aber die ganze Menschheit mit. Das heißt, die Erdenwelt wird zum Bild der Beiträge des Ichs von jedem Menschen. Endpunkt der Erdentwicklung ist, dass die gesamte Erde umgestaltet worden ist durch die Gemeinschaft der Menschen. Sodass jedes Stäuberl da unten unsere Signatur trägt. Von jedem einzelnen Menschen, der jemals auf Erden gelebt hat. Und wenn er das nicht hat, wäre er kein Mensch. Und die meisten sind ja durch viele Inkarnationen durchgegangen oder werden noch durch einige Inkarnationen durchgehen. Und das können wir aber nur die Kräfte dafür uns sammeln und schaffen, wenn wir wirklich selber auch in diese irdische Verkörperung, in die stofflich-irdische Verkörperung hineingehen. Wieder, ich erinnere, physisch und stofflich ist nicht genau das Gleiche. Das rein physische wäre übersinnlich. Und wir sind gerade in Form der Elementarwesen, alle Elementarwesen noch einmal haben einen physischen Leib. Da wurlt's, dicht an dicht. Das Zimmer da ist vollgestopft mit Elementarwesen. Der Garten draußen sowieso. Und wir haben trotzdem kein Problem, wir ersticken nicht dran, sie fallen uns nicht auf die Zehen. Wir schlagen uns auch nicht blutig an ihnen, sondern wir gehen einfach durch. Und merken sie zumindest bewusst nicht. Aber wenn wir mit einem Bewusstsein durchgehen, welche Kräfte wir eigentlich in unserem Ich haben, welche gestaltenden Kräfte wir drinnen haben, bis ins Physische hinein, bis ins Übersinnlich-Physische hinein, dann kriegen wir vielleicht ein Gespür auch dafür, dass wir dann sehr wohl den Elementarwesen, die da um uns sind, begegnen können. Die arbeiten auch in dem Bereich, aber auf eine andere Art. Und sie sind eigentlich, sofern sie nicht das arimanische Elementarwesen sind sehr interessiert daran, was da vom Menschen kommt, was da passiert. Sie sind neugierig irgendwo, sie sind vielleicht auch vorsichtig, weil irgendwo stört es ihre alte Ordnung, die sie mitbringen. Aber manche erkennen auch, aber da entsteht was Neues, was Höheres. Das hat natürlich einen Einfluss auf die Elementarwesen, die das erkennen können, die in Verbindung und erkennen können deswegen, wobei man sich bitte noch einmal ja, das Bewusstsein, das Erleben dieser Elementarwesen eben nicht so vorstellen darf wie unser Alltagsbewusstsein. Das ist wahnsinnig schwer nachzuvollziehen. Ich will mich heute ja nicht darüber verbreitern. Können wir ja vielleicht einmal versuchen, dem nahe zu kommen. Aber es ist schon schwer genug, sich in das Bewusstsein eines Tieres zum Beispiel hineinzuversetzen. Wie erleben meine Katzen die Welt beispielsweise? Ganz anders als wir. Und das ist schon schwer genug, jetzt sich hineinzuversetzen, wie erlebt ein Elementarwesen, ein Bergwesen, ein Kristallwesen oder was, wie erlebt das die Welt? Das ist noch viel schwieriger. Aber es gibt schon Wege, sich dem ahnend, tastend zu nähern. Es wird für die Zukunft eine große Aufgabe sein, weil wir werden ganz konkret mit diesen Kräften arbeiten. Nämlich bewusst arbeiten. Wir arbeiten ja schon lange, seit Erdbeginn damit, aber praktisch völlig unbewusst. Und der Erfolg für die Zukunft wird umso größer sein, nämlich Erfolg im Sinne, dass eine reiche Welt, als dieses neue Jerusalem entsteht, das wird umso größer sein, je bewusster wir jetzt in der Zeit, die uns noch verbleibt, auf der physisch-stofflichen Erde, dass wir uns hier ein Bewusstsein entwickeln dafür. Und wir haben davon gesprochen, die Zeit ist nicht so lange. Sie währt einige Jahrtausende noch, nicht länger, zumindest für die meisten Menschen. Weil wir dann fertig sind mit der Entwicklung, die wir im Stofflichen brauchen, aber die ist dann abgeschlossen. Wir können dann aus der stofflichen Welt nichts mehr für uns gewinnen, für unsere weitere Ich-Entwicklung. Also das heißt, bis dahin müssen wir das geschafft haben, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was tun wir denn da eigentlich mit der physisch-stofflichen Welt? Wie erhöhen wir in der Auseinandersetzung mit der stofflichen Welt und heben dadurch das Physische, das mineralisch-physische auf eine höhere Ebene? Bitte, ihr wisst, das sind wirklich schwere Dinge. Ich werde es auch gern wieder mal wiederholen. Man muss das öfter durchgehen. Das ist wahnsinnig verwirrend. Ich spreche von der stofflichen Welt, ich spreche von der mineralischen Welt und ich spreche von der physischen Welt. Und das ist alles nicht das Gleiche. Das Stoffliche ist das Derbste, das Gröbste sozusagen. Das ist es, was uns die Welt sinnlich sichtbar macht, die sonst für sinnliche Augen nicht sichtbar wäre. Die physische Welt ist alles, was, naja, in den Formgestalten lebt. Das können aber jetzt die flüssig Bewegten sein, auch wenn da natürlich das Ätherische stärker drinnen ist. Aber in dem Moment, wo sich's in fließende, wässrige Formen, wirkliches äußeres Wasser jetzt ergießt, geht's ins Physische hinein, in dem Fall dann sogar ins physisch-stoffliche. Aber es beginnt bereits zu strömen im flüssigen Element. Das ist noch nicht das äußere Wasser, sondern das ist das, was als Wasserelement dahinter steht. Also jeder Fluss, der äußeres Wasser hat, hat im Hintergrund das flüssige Element, das durchfließt. Und das flüssige Element für sich wäre übersinnlich wieder nur sichtbar. Und beim festen Element ist es so, ja, einen stofflichen Kristall, einen wirklichen Diamant, den ich am Finger tragen kann und der sehr teuer ist, Dazu brauche ich den Stoff, damit dieser Diamant entstehen kann, brauche ich auch die formenden physischen Kräfte, die das Erdelement formen können. Das heißt, ich brauche auch das Erdelement. Ist aber nicht sinnlich sichtbar. Ist nicht sinnlich sichtbar. Also das heißt, das Physische, das zuerst nur im Wasserelement, nicht im äußeren stofflichen Wasser, aber im Wasserelement tätig war, geht über in das physische, aber nicht stoffliche kristalline Element. Dann ist es das Mineralreich. Also ich habe das physische, das kann sein luftförmig, das kann sein wässrig strömend, aber luftförmig eben dieses sich verbreitende, verströmende, dann das Fließende, aber als Bewegungsprinzip und dann erst das Formenbildende, aber als gestaltende Kraft, nicht als greifbarer Stoff. Und auf dem alten Mond zum Beispiel gab es das mineralische Element nicht, da gab es nur dieses Fließende. Und auf der Erde ist dieses Fließende durch die Ich-Kraft gekommen bis in die kristallbildende Kraft hinein. Die Kristallkraft ist die Ich-Kraft. Das ist ganz interessant. Es ist praktisch die gleiche Kraft. Es ist die gleiche Kraft. Und genau das ist der Grund auch, warum als der Mensch wirklich die feste Erde betreten hat. Wenn ich jetzt sage feste Erde, heißt das in dem ab einem gewissen Zeitpunkt, wo die Erde schon sehr zähflüssig, aber noch nicht kristallin war, dann ist es immer fester geworden. Also der alte Mond war auch schon ähnlich dem ein bisschen. Es war am Anfang sehr flüssig, dann ist es immer zähflüssiger geworden. Alles das wiederholt sich während der Erdentwicklung, aber der entscheidende Punkt kommt, als der Mensch die Erde betritt, macht und die Kristalle beginnen zu sprießen, zunächst einmal geistig gesehen. Also geistig gesehen heißt im Physischen durchaus, aber noch nicht äußerlich sinnlich. Aber von dem geht's aus und von dem her ergreift es die Stoffeswelt, die jetzt gespeist ist, aber durch die Widersacherkräfte. Und prägt es dann dem Stofflichen auch auf. Also wir haben diese drei Ebenen, das Stoffliche, das Mineralische, jetzt insbesondere bei der Erde und das Physische. Das sind alles unterschiedliche Dinge in Wahrheit, die aber zusammenwirken im heutigen äußeren Dasein, so wie die Erde, die Natur heute ist. Ja, und eben ob das, was wir da hineinbauen, jetzt wirklich aus dem Ich kommt, oder ob wir bloß das Fehlerhafte hineinbauen, das aus den Impulsen der Widersacher kommt. Das macht einen großen Unterschied noch. Nicht jeder Fehler in einem Kristall ist ein Fehler, der durch das Ich hineingekommen ist. Nämlich, was durch das Ich hineingekommen ist, ist dem in Wahrheit kein Fehler, sondern das Höhere, die Weitergestaltung, das ganz kreativ Neue, was hineinkommt, indem wir zu sehr den Widersachern gefolgt sind, sind wirkliche Fehler. Das ist eine Verminderung dessen gegenüber dem Idealkristall, der aus der Vergangenheit sozusagen in Form dieses idealen Tropfens einmal gekommen ist und der weiterentwickelt werden sollte. Also es gibt zwei Abweichungen. Es gibt die eine Abweichung nach unten, wirkliche Fehler, und das andere, wirkliche Erhöhungen. Und dann ist dem, bis in den Kristall hinein, dem in die Struktur hinein, aber damit auch dem Stoff als Träger etwas Höheres mitgegeben. Und das zum Beispiel machen wir in der Homöopathie. Wenn man jetzt nimmt den Milchzucker, der ja auch kristallin eigentlich ist, auch wenn er zu feinstem Pulver zerrieben ist und ich verreibe ihn mit der Urtinktur und dann tue ich das immer wieder durch neues Reiben weiter verdünnen, also potenzieren, dann entsteht da drinnen etwas ganz Individuelles, was nur aber durch die Menschheit insgesamt hineinkommt. Sicher führend durch den, der das Reiben macht. Der ist jetzt sozusagen der, der vorne steht. Aber mit ihm reibt die ganze Menschheit mit in Wahrheit. Und das spielt eine ganz große Rolle, welche Gesinnung trage ich in mir. Wenn die Widersacherkräfte zu stark in mir sind und eigentlich. Blöder Job, das. Jeden Tag immer dasselbe erwürgen. Mir geht das schon so am Nerv, aber ich muss mein Geld verdienen. Dann wird das Mittel anders oder unter Umständen gar nicht wirken. Ich meine, wir sind halt heute noch nicht so weit, aber wir sind knapp dran. Also, dass man die Unterschiede sehr wohl auch mit der äußeren Wissenschaft feststellen kann. Das eh schon öfter erzählt, Ansätze dazu habe ich selbst schon in meiner Studienzeit miterlebt. Ich hatte einen Professor, der sich sehr mit dem beschäftigt hat und wo wir wirklich messen konnten, dass messbare Unterschiede sind, selbst bei Hochpotenzen, wo mit Garantie nichts mehr von der Ursubstanz drinnen ist. Aber in der Kristallstruktur ändert sich etwas und das ist spektroskopisch nachweisbar. Und das ist auch, also dann ist auch im Flüssigen drinnen, da besteht ja auch der Witz drinnen, dass gewisse geordnete Strukturen entstehen, die normalerweise im flüssigen Element nicht stabil sind, die aber rein durch die Dynamisierung, also das heißt durch die wiederholte Verdünnung und besonders, also wenn sie mit guten Bewegungen gemacht werden, mit einer guten Gesinnung gemacht werden. Das haben wir damals nicht unterscheiden können, muss ich zugeben. Also das waren winzige Unterschiede, die drinnen sind. Der Weg ist leider nicht weiter verfolgt worden. Und ich muss gestehen, ich habe damals die Bedeutung der Sache auch noch nicht erkannt. Und wenn ich mich heute nochmal entscheiden könnte, hätte ich gesagt, das ist die Richtung, wo es weitergehen muss. Aber da sieht man also, dass den Stoffen wirklich etwas eingeprägt wird, jedenfalls durch dieses Verschütteln, durch diese Dynamisierung, die drinnen ist, oder durch dieses Verreiben. Aber was wir nachweisen konnten, ist tatsächlich, dass ein Unterschied ist, ob es maschinell oder durch einen Menschen gemacht wird. Die Unterschiede waren also so, dass das maschinelle Verreiben die Messungen weitgehend reproduzierbar waren. Beim menschlichen Ding waren sie manchmal deutlich stärker, die spektroskopischen Abweichungen, manchmal auch fast nicht nachweisbar. Ganz interessant. Also das heißt, es hängt sehr von der Individualität ab. Also selbst wenn alle jetzt Lemniskate schütteln oder was haben wir nämlich damals auch gemacht, interessanterweise, oder entsprechend Rührtechniken, es hing nicht nur von der Rührtechnik ab, sondern es hing also offensichtlich ab, wirklich, wer es macht. Hätte man total weiterverfolgen müssen eigentlich in Wahrheit. Wie weit ist das reproduzierbar? Ist das bei dem immer so? Es hat einfach erste Ansätze dazu gegeben. Aber da sehen wir, wie stark wir also bis in das Erdelement hineinwirken. Und dieses Erdelement gibt eben erst die Basis dafür, für diese individuelle Gestaltung, dieses Brechen der idealen Kristallstruktur entweder zerbrechen oder hinaufheben auf eine höhere Ebene, wo verbunden wird in Wahrheit, nämlich die scheinbaren Fehler, die drinnen sind, wenn sie eben nicht wirklich Fehler sind, sondern eine Erhöhung sind, machen den Kristall in einer gewissen Weise lebendig, zu einem Träger von Lebenskräften. Überall dort, wo eine Fehlstelle drinnen ist, kann sozusagen, können die Ätherkräfte hinein. Sie können nämlich in den Idealkristall, wenn es ihn gäbe auf der Erde, kann nichts Ätherisches hinein. Und das Interesse, es gibt auf der ganzen Erde keinen wirklichen hundertprozentigen Idealkristall. Gäbe es ihn, wenn ich einmal in weiter Entfernung davon mache, würde er sofort zersplittern. Also das heißt, den leisesten Wind, den leisesten Hauch, der leisesten Temperaturschwankung ausgesetzt, würde er zerspringen, weil er keine innere Elastizität hat. Das heißt, er kann dem Druck, dem er ausgesetzt ist, nicht ausweichen. Beziehungsweise nur dadurch ausweichen, dass er ihm zerbricht. Aber er kann sich nicht innerlich verformen. Er wäre also ein absolut inelastischer Gegenstand, der so spröde ist, dass er unter der kleinsten Belastung zerbricht. Den gibt es nicht. Den gibt es genauso wenig auf Erden wie den eben Idealkristall, weil das wäre genau dasselbe. Der Idealkristall wäre der absolut spröde, der einmal schief hinschauen und er wird zu Staub im Grunde. Und der andere Weg ist der, dass ein Kristall ist, der eigentlich, insofern er sich im Stofflichen manifestiert oder bis ins Stoffliche heruntergeht, sehr, sehr widerstandsfähig wäre. Weil er eigentlich, das seine eigentliche Individualität macht, dieses System von Fehlstellen aus, die drinnen sind, im ganzen Kristallgitter. Es sind einfach Löcher drin oder irgendwo ist was zu viel drinnen. Wenn man sich das jetzt so bildhaft irgendwo vorstellt, es sind überall Fehler in dieser Struktur drin. In diesen geometrischen Kräften ist überall eine Unordnung drin. Jede Linie, die durchgeht, so, da ist vielleicht eine Unterbrechung drinnen oder es ist eine Versetzung drinnen, die treffen einander nicht, wo sie einander treffen sollten und so weiter. Und in dem kann aber drinnen liegen, eben die Möglichkeit, unheimlich Lebenskräfte aufnehmen zu können. So ein Kristall. Also die Sachen ist ja im Esoterischen sehr verbreitet oft. Also Kristalle, Kristallwasser ansetzen. Ich gebe ein paar Bergkristalle hinein und gebe sie ins Wasser und dann ist das Wasser besser aufgeladen. Ja, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie viel ist da drinnen an heilsamer Ich-Kraft? Lebt in dem Kristall, wie viel wirkt an Widersacherkräften? Weil genau das ist das Problem, dass wir eben nicht nur das hineinbauen, was aus der Ich-Kraft kommt, sondern auch das, was aus den Widersacherkräften kommt. Auch das bauen wir hinein. Und seht ihr, das ist der Uriel, der das beobachtet. Von dem sind wir am Anfang ausgegangen, wir sind ja immer noch bei der Erläuterung des Wochenspruches und nicht einmal noch des Johannisspruches. Und ich habe euch ja heute drei versprochen und ich habe jetzt nämlich mit Schrecken auf die Uhr gesehen, sie eilet voran. Also die Langfassung war jetzt zum 11. Wochenspruch. Der damit endet, nein, ich lese ihn einfach jetzt noch einmal und dann gehen wir zum Johannisspruch. Also Uriel, der Richtende, der jetzt genau das beobachtet, über das wir jetzt gesprochen haben. 11. Wochenspruch. Es ist in dieser Sonnenstunde an dir, die weise Kunde zu erkennen, an Weltenschönheit hingegeben, in dir dich fühlend zu durchleben, verlieren kann das Menschen-Ich und finden sich im Welten-Ich. Das heißt, verliere dich in all den, namentlich auch in all den Kristallen da draußen, in all dem, was in irgendeiner Form kristallin ist, auch in den Pflanzen, im Menschen bis ins Knochensystem hinein. Wir haben überall, weil alles in der Natur durch Ich ist in Wahrheit, haben wir das überall drinnen. Und es ist beweglich, aber trotzdem auch und kann sehr lebendig sein durch das, was wir durch unseren Ich-Impuls hineinbringen. Gut, aber wir bringen auch die Fehler hinein. Gehen wir zur Johannesstimmung. 12. Wochenspruch. Das war also für den vergangenen Freitag. Ganz exakt gesprochen für den vergangenen Freitag. Der Weltenschönheitsglanz erzwinget mich aus Seelentiefen des Eigenlebens Götterkräfte zum Weltenfluge zu entbinden. Mich selber zu verlassen, vertrauend nur mich suchend in Weltenlicht und Weltenwärme. Also jetzt diese Ich-Kraft zu haben, Götterkräfte, göttliche Ich-Kräfte aus unserem Eigenleben heraus, unserem individuellen Eigenleben, diese Kräfte zum Weltenflug zu entfalten, hinaus in der Weltenschönheitsglanz, also in allem das, was in der Natur an Schönheit umglänzt, jetzt ganz besonders, dort hinauszugehen mit des Eigenlebens Götterkräfte und die zum Weltenfluge zu entbinden. Und dann vertrauend uns zu überlassen dem Weltenlicht und der Weltenwärme. Vertrauend auch darauf, Uriel wird uns richten, ob unserer Fehler. Aber was heißt dieses Richten? Was wir vor, jetzt werde ich noch vor Gericht angestellt und wart gleich kommt dann irgendwann der Scharfrichter. Weil wenn der Uriel eh schon so, er blickt schon manchmal ein bisschen sorgenhaft bis ernst, bis finster, wie auch immer, weiß ich nicht. Es ist jedenfalls ein sehr, sehr ernster Blick. Der Michael ist harmlos dagegen. Der Uriel schaut ganz besonders ernsthaft und man hat so das Gefühl, der sieht alles da unten. Sieht jeden Fehler in jedem Kristall und schaut, ist das Fehler oder ist das aufbauende, zukunftsweisende Tat des Menschen? Hat eine Menge zu tun wahrscheinlich, der Uriel, aber er kann das, wir können es noch nicht, aber wir können unbewusst eben schon Gutes hineinbauen oder eben auch Fehler. Und das errichtet der Uriel. Und errichtet heißt jetzt nicht, er bestraft uns, sondern er sagt, jetzt kriege ich wieder Prügel, habe ich alles falsch gemacht. Nein, es heißt nur, er weist uns die Richtung. Schau, dort geht's lang. Dein Ich will ja dort lang. Geh doch nicht bitte immer so hin und her. Sondern dort liegt dein Weg. Nicht ich sage ihn dir, ich sage dir nur der Weg, den dein Ich gehen will. Das ist das Richten. Er zeigt uns unsere Richtung, die in unserer Individualität drinnen liegt. Bei jedem Menschen anders. Und er liest es eben ab an den Fehlern, die da drinnen sind. Und er liest sozusagen, wenn man will, in jedem einzelnen Kristall, du bist dort falsch abgebogen, du bist da falsch abgebogen. Das liest er in den Kristallen unten, in den Spuren, die wir dadurch hinterlassen haben in der Natur. Und er weist uns die Richtung, jedem einzelnen Menschen. Wenn wir es vernehmen können, dann bietet er uns an, uns den Fingerzeig zu geben, wo wir eigentlich hinwollen, solange wir es selbst mit unserem Bewusstsein noch nicht erfassen können. Das ist unser großes Problem. Wir wissen so wenig von unserem Ich. Wir wissen so wenig davon. Und wir denken immer, das, was wir im Alltagsbewusstsein haben, das ist schon alles. Das ist es eben nicht. Ich meine, wenn wir Glück haben, dann fühlen wir uns wirklich zumindest als Ich-Wesen. Das heißt, wir haben das Bewusstsein, Mensch, aber da ist eine Quelle in mir, ich kann sie nicht fassen, aber die ist noch was anderes als meine täglichen Wünsche und Bedürfnisse, die ich habe. Hunger, gut essen, einen guten Job, reich sein oder sowas. Nichts dagegen einzuwenden, soll alles sein, aber das ist nicht das Ich. Und das Ich ist was anderes. Das Ich ist, wie kann ich beitragen dazu, die Welt zu etwas Höherem zu verwandeln? im Einzelnen Kleinen, auf meine individuelle Weise, durch meine individuellen Fähigkeiten, die nur ich und niemand anders einbringen kann. Und wenn ich es nicht mache, fehlt der Welt etwas. Und sie wird geringer, als sie sein könnte. Das mitzukriegen. Ich meine, nicht in allen Details. Es ist eben so, dass wir dann die Intuition bekommen, in was Bestimmtes anzugehen. Mach das. Du hast eh schon seit 10 Jahren redest immer davon und das würdest du gerne machen. Tu's. Tu's. Und tu's nicht, weil es bringt vielleicht kein Geld, kein Ansehen, kein gar nichts, aber es ist vielleicht der Weg, auf dem du deine wirklichen Kräfte entdeckst. Und dann kannst du vielleicht noch dreimal umbiegen, bis du dann beim Eigentlichen bist, was du machen sollst. Aber du gehst einmal die paar Umwege, um alles das auszuprobieren, was du brauchst, um deinem Ziel näher zu kommen. Und dann leistest du den Beitrag. Und da ist jetzt eine gute Gelegenheit, um diese Zeit jetzt vom Uriel einen Impuls dazu zu bekommen. Vielleicht im Winter erst zu spüren, Mensch, der Uriel hat mich wahrgenommen. Und aus diesem Erlebnis heraus entsteht aber jetzt ein Impuls in mir. Der hat etwas gesehen in mir. Was war denn? Ah, er sieht ja auch die guten Dinge in uns. Er sieht die Dinge, die wir falsch gemacht haben. Er sieht die Dinge, die wir richtig gemacht haben. Richtig im Sinne, dass wir unserer Richtung gefolgt sind. Und falsch haben wir es gemacht, wenn wir unserer Richtung aus dem wirklichen Ich heraus nicht gefolgt sind. Das ist drinnen. Und vielleicht kann so, meistens gar nicht jetzt in der Zeit, wo Johanni wirklich ist, sondern erst später dämmert einem das. Vielleicht eben erst gerade zur Winterzeit wacht es auf. Man weiß gar nicht vielleicht, dass das aus der Johanni-Zeit stammt, der Impuls, aber man nimmt etwas mit, um es vielleicht gerade dann zu Weihnachten, in der Weihnachtszeit, ins Bewusstsein zu heben. Nicht, weil wir hatten das im 10. Wochenspruch drinnen, dieses, dich fühlte jetzt ein Gotteswesen. Das gehört zur Johanni-Stimmung eben auch dazu und zu diesem Uriel. Ich lese jetzt noch einmal den 12. Wochenspruch. Der Weltenschönheitsglanz erzwinget mich aus Seelentiefen des Eigenlebens Götterkräfte zum Weltenfluge zu entbinden, mich selber zu verlassen, vertrauend nur mich suchend in Weltenlicht und Weltenwärme. Also das heißt, wir müssen jetzt auch gar nicht aber darüber nachgrübeln, habe ich eh meine ganzen Aufgaben erfüllt, habe ich das gemacht, was ich soll, wo habe ich meine Fehler gemacht, muss ich jetzt gar nicht. Geh hinaus, vertraue jetzt darauf, dass du hier gerichtet wirst, im Sinne dessen, dass dir deine Richtung gewiesen wird und du sie später einmal erkennen wirst dadurch. Vertraue dem und vertraue deinem Ich. Das war ja im 11. Spruch drinnen. Verlieren kann das Menschen-Ich und finden sich im Welten-Ich. Also wir finden uns draußen und das nehmen wir mit. Also mit dem Vertrauen können wir hinausgehen. Und jetzt zum Abschluss noch der 13. Dann sind wir nämlich auf der Höhe der Zeit. Ich habe gesagt, der Johannisspruch, der Wechsel ist eigentlich am Johannitag. Und wenn der Sonntag dann danach ist, kommt schon der nächste. Es ist also der Johannisspruch jetzt in dem Fall wirklich nur Freitag, Samstag. Nach dieser Art. Ich will das nicht als Dogma jetzt nehmen, wie man damit umgehen kann, es wird unterschiedlich gehandhabt, man kann es also machen, dass man alle durchliest, dann wird es halt irgendwann asynchron, dann ist Weihnachten halt vielleicht erst Mitte Jänner oder wann der Weihnachtsspruch kann sein, oder ist schon im Dezember zu Nikolaustag oder so, wie auch immer, weil sich es eben verschieben kann. Oder man kann es ausgleichen. Es ist Geschmackssache, aber ich finde es also so recht stimmig. Also noch der 13. Wochenspruch ohne große Erläuterung. Und bin ich in den Sinneshöhen, so flammt aus meinen Seelentiefen, aus Geistesfeuerwelten der Götter Wahrheitswort. In Geistesgründen suche ahnend, dich geistverwandt zu finden. Also wir sind hinausgeflogen ins Weltenlicht, in die Weltenwärme, in die Sinneshöhen da draußen, uns ganz verbunden. Und aus den Seelentiefen flammt jetzt dieses Wahrheitswort. In Geistesgründen, überall da, wo wir jetzt draußen sind, im äußeren Geistigen, suche dich ahnend selbst geistverwandt zu finden, dass du selbst von gleicher oder ähnlich gearteter Geistigkeit bist wie da draußen. Ja, eigentlich sogar noch weitergehender, indem du dieses freie Ich in dir hast, das die alle, die da draußen jetzt herumschweben, eigentlich nicht haben, sofern es nicht Menschen-Iche sind. Und dass wir das können, glaube ich, zeigt uns jetzt ein bisschen, oder sollte uns Mut machen, eben diese Aufgabe zu bewältigen, durch den Abgrund zu gehen. Ihr wisst, wir sind schon wieder im Kreisen da, mittlerweile aber nicht um den Abgrund, sondern im Abgrund. Und es gilt also mitzunehmen an stärkenden Kräften, was wir nur kriegen können. Und wir kriegen es aber durch das eigene individuelle Ich in Verbindung mit der Christuskraft und den ganzen Hierarchien, die ihm folgen, die uns zur Verfügung stehen, wenn wir es wollen. Nicht, wenn wir es wünschen. Wünschen kann man sich viel, aber das Leben ist bekanntlich kein Wunschkonzert. Aber wenn wir es wirklich wollen. Wollen heißt, dass wir tätig sind. Der Christus wird in uns tätig, wenn wir es wollen. Das heißt nicht, bitte Christus, mach, ich kann's nicht. Sondern das heißt, wir strengen unsere Willenskraft, unsere schöpferische Willenskraft, und der Wille ist das Allerschöpferischste. Also jeder Künstler weiß das, ein wirklicher Künstler hat nicht sein Werk komplett fertig als Gedankenskizze und dann geht das an, sondern ja, er hat eine Idee dazu natürlich, aber dann geht das einmal an, mit dem Material zu arbeiten. Egal was es ist, haben wir schon mal darüber gesprochen. Also anpacken, tun, im Schauspiel genauso, nicht einen Monat lang sitzen und studieren, was hat mir die Rolle zu sagen, was bedeutet sie, welche psychologische Tiefe hat sie. Der österreichische Schauspieler Fritz Mullier hat zu einer Kollegin, die ihr immer eine Stunde lang erklärt hat, wie sie die Rolle gestalten wird, tiefenpsychologisch gesehen, hat er gesagt, weißt was, oder nein, wissen Sie was, er war bei Sie, wissen Sie was, nein, er war bei Du, weißt was, lern den Text und sag ihn auf. Ende. Natürlich besteht die Kunst darin, wie man ihn aufsagt. Aber es war, man lernt den Text, man verinnerlicht ihn und lässt ihn in sich leben. Oft, gerade bei den Mysteriendramen ist man so gegangen, ich habe am Anfang Bahnhof verstanden. Um was geht's hier eigentlich? Weiß ich nicht, wurschtelt. Du hast halt einmal den Text studieren. Ich hatte zum Glück bis jetzt immer nur ganz kurze Rollen darin. Dann ist mir leicht gefallen. Aber bei den anderen habe ich gemerkt, denen geht's genauso. Sie haben den Text gelernt, sie können ihn, aber sie wissen nicht, was sie sagen. Das hat man gemerkt, weil man versteht wirklich nichts und man hat auch gemerkt, ja, sie grübeln nicht. Das hat man deutlich gesehen, was ist denn das überhaupt? Nachdem der Text eine Zeit lang in einem lebt und einige Proben weitergegangen sind, wo ich keine Anweisung für irgendwas gegeben habe, außer bitte, dass das Bild schön ist, stell lieber auf der Seite. Aber sonst mach, was du willst, das muss aus dir kommen. Auf einmal kam. Und dann hat mich manchmal wirklich gemerkt, jetzt zuckt er fast gerade, weil jetzt hat er in dem Moment verstanden, was er sagt. Oder sie. Im Tun selbst. Es steht ja alles wirklich drinnen. Man muss es nicht zum Leben erwecken. Und Leben erwecken heißt es tun, mit dem Willen tun. Das heißt, ich lerne den Text, das ist einmal Willensanstrengung und ich sage ihn immer wieder auf. Aber irgendwann ist es eben nicht mehr ein Aufsagen, sondern plötzlich entwickelt der Text sein Eigenleben, nämlich das, was drinnen steckt. Und trotzdem auf eine ganz individuelle Weise, ander wird es anders machen und es würde aber auch fürs Publikum klar werden, was drinnen ist. Also einfach aus dem Tun heraus gestalten, gestalten lassen, den Text leben lassen. Und das heißt, aus dem Wollen heraus tätig werden, nicht aus dem Verstand. Weil wenn man jetzt wer fragt, wie schaffe ich aus dem Nichts, dann heißt es, ich nehme mir den Stoff her, in dem Fall Künstler arbeiten mit einem Stoff, sei es der Lehm, aus dem ich forme, der Ton, aus dem ich forme, sei es der Marmor oder sei es der Text, den ein Dichter geschrieben hat. Und mit diesem Stoff fange ich zu arbeiten an. Und ich nehme mir nicht im geringsten irgendwie vor, was ich damit tue. Ich probiere. Ich spiele damit. Ganz frei. Am Anfang wird nichts rauskommen dabei. Aber mit der Zeit taucht das auf, was drinnen ist. Aus dem Wechselgespräch von mir mit dem Geist, der in dem Stück oder in dem Ton oder sonst wo drinnen lebt. Und aus dem Wechselgespräch heraus entsteht die neue Welt, wenn man so will. Die Welt, von der wir gesprochen haben, der sozusagen nicht die Fehler, sondern die schöpferischen Impulse aus unserem Ich eingestaltet sind. In der Kunst können wir das unmittelbar tun. Im Großen des ganzen Erdballs dauert es halt ein bisschen länger, bis wir das bewusst können. Ja, in diesem Sinne danke ich euch für heute. Ein paar Minuten habe ich wieder überzogen, aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm.
Gute Nacht, danke.
Gute Nacht, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Gute Nacht, Gruß aus Berlin.
Gute Nacht, meine Lieben. Ah, jetzt sehe ich euch wieder. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke, Frau Sauer. Papa. Renate, servus, grüß dich. Lange nicht gesehen. Genau. Gut. Genau. War so schön. Bis zum nächsten Mal. Papa.